Ich weiß schon wieder gar nicht, wie ich starten soll. Ja? Oh, ich sehe da, ein legendäres Trikot, sehe ich da im Hintergrund. Das ist ja sensationell. Unfassbar. Michael Zorc, ist das ein Original-Trikot von damals, ja?
Kannst du es überhaupt richtig rumlesen? Weil ich sehe es ja verkehrt immer. Bei dir kommt es richtig rum aus. Ja,
ja, bei mir kommt es richtig rum raus.
Ich dachte schon, ist eine 8, sehr gut, ja. Ich dachte nur, das ist hier zusammengereimt. Der ist ein echtes, habe ich damals von meinen Kumpels gekriegt. War ein sehr cooles Geschenk. Das haben die aus diesem, den kennst du auch, glaube ich, dieser Laden in England da.
Ja, bestimmt.
Wo ist der? Manchester? Kann das
es
sein?
Es gibt einen in Manchester, ich glaube in London gab es auch mal einen, so dieses, meinst du, dieses Classic Football Shirt?
Ja, genau.
Ich habe aber gehört, Maho, dass man das in Asien eventuell noch ein bisschen günstiger bekommt als in England. Das hast du auch schon gehört?
Das habe ich auch schon gehört, aber da haben sie es nicht, hoffe ich jedenfalls. Ich hoffe, ich war denen das wert. Ja, wir haben das mit der gleiche Kumpel, der dabei war, das haben wir tatsächlich mal gemacht. Da haben wir ein total geiles, ich glaube, Galatasaray-Poly-Trikot ihm geholt, weil er den so cool fand. Und waren wir sehr froh, wie viel Geld wir gespart haben. Und am Ende hat er viele Unterschiede entdeckt.
Ja, okay, alles klar. War ein Fenerbahce-Trikot, ja? Was ihr bekommen habt.
Ja, wissen wir nicht mehr.
Also, ihr habt es mitbekommen. Marvin Hoffmann ist heute mein Gast, ehemaliger Kollege und mittlerweile beim Westfälischen Anzeiger unterwegs. Das ist korrekt so, ja?
Das ist korrekt, ja. Deswegen nicht so weit weg aus meiner Heimatstadt Dortmund in Hamm. Ich glaube, vielleicht hören auch der ein oder andere hört vielleicht auch heute hier zu.
Ja, da gehe ich mal schwer von aus.
Das hoffe ich doch auch, ne? Irgendein WA-Leser oder eine WA-Leserin.
Ja, natürlich.
Ja, das hoffe ich doch.
Das ist wohl das Mindeste. Also ich hatte ja noch nicht angekündigt, wer zu Gast ist. Ich hatte nur von einer Wiedervereinigung geschrieben. Da wurde natürlich fleißig spekuliert. Aber, liebe Leute, ja, auch heute mit Maho geht es richtig zur Sache. Wir sprechen über all das, was bei Borussia Dortmund in den vergangenen Tagen los war. Und wir sprechen natürlich über beide Spiele gegen Bayer Leverkusen, die unterschiedlich waren, die unterschiedliche Ergebnisse gebracht haben. Das ist ja ganz klar. Wir sprechen über das, was mit den Fans los war oder los ist. Es gab große Proteste, nicht nur bei Borussia Dortmund, sondern bei allen Vereinen in den Stadien. Da wurde erstmal 12 Minuten geschwiegen, auch gestern. Dann gab es einen Riesenbanner und dazu noch eine Choreografie. Da sprechen wir auch drüber, denn die Innenminister sind ein bisschen zurückgerudert. Jetzt gab es aber nochmal eine aktuelle Aussage von jemandem. Da gehen wir dann auch gleich drauf ein. Also das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ich glaube, wir beide haben da die gleiche und eine ähnliche Meinung. Da bin ich mir relativ sicher. Darüber werden wir sprechen. Wir werden natürlich auch noch etliche Hörerfragen beantworten. Und ich muss aber zu Anfang natürlich wieder darauf hinweisen, falls ihr dieses Format unterstützen möchtet, wie könnt ihr das tun? Ihr könnt das tun, indem ihr sofort mal auf den Daumen klickt hier, ein Like da lasst, wenn ihr dieses Video seht, wenn ihr diesen Kanal abonniert, wenn ihr anderen davon erzählt. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn ihr kommentiert, wenn ihr folgt bei Instagram oder wenn ihr mir persönlich folgt unter @sascha_start bei X, macht das sehr, sehr gerne. Bei Instagram natürlich unter @schwarzgelberunde. Und falls ihr irgendwo unterwegs seid, das Ding hört, zum Beispiel im Auto oder ihr fahrt irgendwo hin, weiß der Geier wohin und hört das da. Einfach in eure Story hauen, die schwarz-gelbe Runde markieren, wenn ihr im Stadion seid, wo auch immer. Und falls ihr Sticker braucht und welche haben möchtet, könnt ihr mir entweder schreiben unter info@schwarzgelberunde.de. Zweite Alternative ist, ihr fahrt zur Hohenstraße ins Kreuzviertel und schaut vorbei bei Sorbas. Da müsst ihr einfach nur nachfragen. Da gibt es ein paar Sticker, die könnt ihr euch dann da einfach vor Ort abholen. Und was ihr damit macht, das ist natürlich eure Sache. Hast du auch schon mal irgendwo Sticker aufgeklebt?
Ich habe auch schon mal irgendwo Sticker aufgeklebt. Mit Sicherheit. Auch schon BVB-Sticker. Und wenn ich schwarz-gelbe Runde-Sticker in die Hand kriege, dann werden die vielleicht auch irgendwo landen. WA-Sticker habe ich noch nicht. Also vielleicht habe ich auch irgendwo Westfälische Anzeiger-Sticker. Vielleicht müsste ich mal welche machen oder mal mit unserem Marketing quatschen. Dann würde ich da auch mal welche in Dortmund aufhängen, ja.
Ich will dem Westfälischen Anzeiger nicht so nahe treten, aber glaubst du, dass der Kultfaktor so hoch ist wie zum Beispiel bei diesem Format?
Wir haben natürlich ein Problem, ne? Wir sind blau-weiß in den Farben. Das ist das Einzige, was mich immer ein bisschen abschreckt, wenn ich in unsere Zeitung gucke. Aber ansonsten fehlt uns halt ein Gesicht, wie du es hast. Ne?
Ja. Meinst du jetzt ein Radiogesicht oder was? Es war klar. Irgendein Schabernack musste natürlich hier getrieben werden. Es kam ein bisschen was rein an Hörerfragen und es kam auch etwas rein zum Vorgeplänkel. Da möchte ich natürlich direkt drauf eingehen, auch wenn ich noch eine interessante, witzige Geschichte zu erzählen habe von einem eng befreundeten Kollegen, der jetzt bei mir hier im Viertel unterwegs ist im Rahmen der Frauenhandball-Weltmeisterschaft, der wurde nämlich heute Morgen abgeschleppt. Und zwar, witzigerweise, quasi gegenüber vom Polizeipräsidium. Ja? Warst du das? Vielleicht hast du ihn abgeschleppt?
Ich war es nicht. Nee, tatsächlich. Meine Freundin und ich, wir haben gestern noch wieder hier aus dem Fenster die Leute beobachtet, wie sie wild geparkt haben. Und ich habe so ein, zwei Kandidaten haben wir ausgemacht, die auf jeden Fall wieder fällig waren. Also ich wohne ja quasi direkt in der Parallelstraße zu B1 am Polizeipräsidium, wie du weißt. Und klar, da ist jetzt gerade zum Handball oder wenn Borussia spielt, dann ist hier immer großer Kampf um die Parkplätze und dann wird auch mal gerne in der Kurve geparkt und mittlerweile hat man es raus. Also mich hat es noch nicht erwischt, aber ja, wenn man ein bisschen von außerhalb kommt, dann gibt es hier viele.
Ja, also sagen wir mal so, er hatte vor seinem Hotel geparkt und das Hotel, das ist ein Hof, ja, bei dir in der Nähe, wie gesagt, ich glaube, du weißt, auf welches Hotel ich hinaus möchte und von da hat das nicht weit. Er geht einmal durch den Tunnel und dann ist er direkt an der Westfalenhalle, also alles top. Er ist auch völlig begeistert von dem Hotel, aber er mag diesen alten Stil. Und dann war ich heute Morgen unterwegs zum Medientermin der deutschen Handballnationalmannschaft und dann schrieb er mir, ich bin noch bei der Polizei. Und ich dachte mir, meine Güte, und er kommt dann immer, wenn er dann einen sieht, dann erzählt er einem von Gott und der Welt und sagt so, ja, ich bin froh, dass ich noch im Ganzen hier hingekommen bin. Da dachte ich, was ist dir denn passiert? Weil ich wusste ja nur, dass er bei der Polizei war. Dann hat er erzählt, dass er abgeschleppt wurde, aber er hätte das Auto irgendwo abgeholt am Arsch der Heide. Ich weiß jetzt nicht, wo in Dortmund. Weißt du, wo in Dortmund abgeschleppte Autos geparkt werden?
Boah, ich wurde auch mal abgeschleppt vor Jahren, auch im Kreuzviertel. Aber wo habe ich es abgeholt? Ich glaube, der Platz ist fast schon hinten, wenn du zum Trainingsgelände rausfährst, Richtung Bahn.
Also, ich meine, er hat was gesagt von Westfalia-Straße, kann das sein?
Ja, das kann sein.
Also, er meinte, es wäre weit weg gewesen, ja. Aber gut. Jetzt weiß er, wo er parken kann in den kommenden Tagen, ja. Und eigentlich, und das ist das Kuriose, ich hatte ein digitales Parkticket. Obwohl ich es gar nicht brauche, weil ich gehe natürlich zu Fuß rüber. Aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Hätte er auch haben können, wenn er sich drum gekümmert hätte. Ja, man muss sich auch ein bisschen vorbereiten. Und wir bereiten uns jetzt vor auf diese Sendung mit Wolfgangs Fragen. Ein kleines Kino-Vorgeplänkel zur Vorweihnachtszeit. Jetzt bin ich sehr gespannt. Gehst du gerne und oft ins Kino?
Viel zu selten. Ich war zuletzt in dem Springsteen-Biopic mit meinem Vater. War sehr cool. Ich hatte gehofft, mein Vater isst auch ein bisschen Popcorn mit und habe direkt den großen Eimer gekauft. Ist jetzt 2-3 Wochen her, glaube ich. Ich habe gestern dann die letzten Reste weggeschmissen, weil ich musste alles alleine essen. Ich habe es nicht geschafft. Aber sonst gehe ich sehr gerne ins Kino mit allem drum und dran. Aber ich mache es so selten, ja.
Nachos mit Käsesoße oder mit Salsa?
Käsesoße.
Ja, bei mir auch. Wobei ich Salsa auch mag. Also ich bin dann einer, der sich schwer entscheiden kann. Ja, das ist wirklich, ist eine schwierige Nummer. Aber das war jetzt nicht Teil von Wolfgangs Frage. Wolfgang würde gerne wissen, Indiana Jones oder Matrix?
Indiana Jones.
Mhm. Ich glaube, also eigentlich heißt es ja The Matrix. Entschuldigung, ich wollte es nicht eindeutschen. Das nehme ich. Star Wars oder Raumschiff Enterprise?
Star Wars. Außer diese ganzen neuen Abklatschdinger, ne, das ist irgendwann ist gut.
Ich habe nur Star Wars Episode 2 gesehen. Die anderen habe ich gar nicht gesehen. Raumschiff Enterprise kenne ich die Fernsehserie, die gab es auch mal, oder? Ja.
Die gab es auch mal, ja.
Ja. Pulp Fiction oder Stirb langsam?
Stirb langsam.
Ich nehme Pulp Fiction, das ist von Quentin Tarantino, einer der, finde ich, spektakulärsten Regisseure, die es überhaupt gibt. Und da kann ich mal mit gefährlichem Halbwissen glänzen, weil ich habe eigentlich von Kinos überhaupt gar keine Ahnung. Herr der Ringe oder Harry Potter?
Herr der Ringe, definitiv. Immer Herr der Ringe, definitiv. Ich bin ein riesiger Herr der Ringe-Fan und ich benutze viel zu viele Herr der Ringe-Zitate. Ich habe letztes Jahr habe ich noch den Herr der Ringe-Marathon mitgemacht im Kino, zur Weltklasse.
Wie viele Filme hintereinander waren das dann, bitte?
3 Stück.
Und wie viele Stunden?
Boah, es ging von morgens bis abends und wir hatten den Abend vorher noch 4 im Weihnachtsfeier, also mit meiner Redaktion. Es war anstrengend.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ich habe keinen einzigen Herr der Ringe auch nur im Ansatz gesehen. Ich kenne ganz, ganz viele Menschen, die Harry Potter extrem gut finden und deswegen lief das auch schon mal in der Vergangenheit bei mir auf dem TV, während ich aber eigentlich nicht hingeguckt habe. Aber deswegen nehme ich Harry Potter. Jetzt pass auf, Titanic oder Avatar?
Titanic. Aber nicht, weil ich Titanic so mag, sondern weil ich Avatar so doof finde.
Ich habe Avatar nicht gesehen, also muss ich mich direkt wieder für was anderes entscheiden, nämlich Titanic. Auch das habe ich nie am Stück gesehen. Also man merkt, ich habe eigentlich von Filmen überhaupt gar keine Ahnung. 7 oder das Schweigen der Lämmer?
Schweigen der Lämmer.
Habe ich nicht richtig gesehen, deswegen nehme ich 7. Und hier wird auch noch gefragt, das ist eine Zusatzfrage von einem anderen Hörer, habt ihr auch so viel Angst vor dem neuen Stromberg-Film?
Nur insofern, als dass er vielleicht zu viel nach Friedrich Merz ist.
Oh, ich habe den Trailer noch nicht gesehen. Ich kann noch nichts dazu sagen.
Ich habe jetzt hier eine Zeile aufgeschnappt. Ja. Irgendwie Friedrich Merz ist der Stromberg des Sauerlands oder so. Ich habe es aber auch noch nicht gesehen, den Trailer. Aber okay. Der Vergleich, den gab es ja jetzt schon öfters.
Sag mal, startet der nicht morgen, 4. Dezember?
Das kann gut sein.
Ja. Da muss ich
du kennst auch noch unseren guten Ex-Kollegen Lukas Wittland, der beim Klinikum Dortmund ja mittlerweile unterwegs ist. Und der hat mal eine legendäre Instagram-Story gehabt. Er hat Zitate vertauscht und man musste erraten, ob sie von Stromberg oder von Friedrich Merz waren. liebe Grüße an Witti an dieser Stelle, falls er uns zuhört.
Ja, natürlich. Den
ja, genau, sagen wir jetzt Bescheid. Legendäre Instagram-Story. Ich hoffe, er hat sie noch irgendwo. Die hat mich wirklich sehr amüsiert.
Ich bin ja sozusagen dann jetzt wieder Kollege von ihm. Weil ich ja den Podcast des Klinikums Dortmund moderiere.
Richtig.
Ja, das ist ein sehr, sehr interessantes Format, wo ich viel dazugelernt habe. Und das ist durchaus spannend. Hätte ich nie gedacht, dass mich das Thema Gesundheit irgendwie so packt, habe ich ja in der Vergangenheit auch schon erzählt. Jetzt haben wir vorgeplänkelt. Ich weiß nicht, ausreichend, denke ich. Aber ich stehe auch ein bisschen unter Zeitdruck, muss ich zugeben. Ich muss nämlich gleich noch in die Halle und Interviews führen. Und gestern bin ich dann in der 75. Minute im Stadion gewesen, weil ich es mir nicht habe nehmen lassen, von der Westfalenhalle rüber zu gehen. Musste ich natürlich, ist ja ganz klar. Und ja, habe dann gesehen, dass der BVB in der Endphase noch extrem gedrückt hat. Ich habe die erste Hälfte auf der Medientribüne in der Halle gesehen. Und das deutsche Spiel, also der deutschen Mannschaft gegen die Färöer, dann quasi ein bisschen nebenbei, so ungefähr. Und dann habe ich nochmal im Nachgang gesehen, was ich im Stream gucken konnte. Habe ein paar Interviews gesehen. Ich hätte von dir aber gerne erstmal eine Zusammenfassung eines Spiels, von dem ich den Eindruck hatte, dass Borussia Dortmund gar nicht so schlecht gespielt hat. Auch wenn ich die Noten in den diversen Medien sehe, hatte ich den Eindruck, dass Borussia Dortmund ein ganz gutes Spiel gemacht hat. Wie war dein Eindruck im Stadion?
Ja, also ich bin ja jetzt ganz klar als Fan hier. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt. Ich bin ja jetzt nicht irgendwie als Reporter oder so da. Mit Sport habe ich beruflich ja nicht mehr viel zu tun, was ich ganz entspannt finde, weil jetzt habe ich wieder einen richtig klaren Blick auf Borussia, nämlich mit einem Bier in der Hand von der Südtribüne mit meinen Kumpels. Und da haben wir das gestern so erlebt, dass ich mit meinem Freund, als wir nach Hause gelaufen sind, dass wir beide gesagt haben, boah, irgendwie haben wir mit dem Spiel noch nicht abgeschlossen. Also es fühlte sich so an, so da geht noch was, obwohl wir schon längst auf dem Nachhauseweg waren. Ja? Und das fasst, glaube ich, dieses Spiel ganz gut zusammen. Als ich dann zu Hause war, habe ich dann bei der Freundin gefragt, die hat das auf dem Fernseher verfolgt. Ich sage, was war denn? Wie war das Abseits? War das Elfmeter? Und da sagte sie, ja, Abseits ganz knapp, das kannst du eigentlich nicht pfeifen. Wenn das gegen uns, hätten wir uns aufgeregt. Und dann war ich eher so beruhigt. Ich denke, okay, gut, dann hätten wir das zweite Tor vielleicht doch kriegen müssen. Dann war ich ein bisschen beruhigter. Weil so im Stadion hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, da geht doch was. Und auch auf dem Nachhauseweg hatte ich das immer noch. Meine Borussen haben sich gut reingehangen, die haben gekämpft. Die hatten irgendwo auch die Chancen, die waren nicht so klar, weil, das muss man auch sagen, Leverkusen hat das super gemacht. Die hatten eine klasse Raumaufteilung rund um ihren Strafraum herum. Das hat so ein bisschen, ich hasse den Vergleich immer, wenn Sportkommentatoren den machen, aber jetzt muss ich ihn selber machen, weil ich ja hier mit dir sitze. Das hatte was von Handball. Ja, das war eine 6-0-Abwehr, die an die 80er Jahre erinnerte, Hackenlandkreis. Leverkusen hat wirklich sehr eng gestaffelt da und ja, da hatten wir so ein bisschen die Probleme mit als Borussia. Und ich glaube, das war es dann. Und dann hat es am Ende halt nicht mehr gereicht. Und dann gehst du mit so einem doofen 0-1 irgendwie, gehst nach Hause und fliegst raus. Und weiß nicht, liegst dann im Bett und denkst, jetzt muss ich schlafen, ich muss morgen früh arbeiten, aber irgendwie bin ich noch beim Spiel, weil ich denke mir, jederzeit könnte noch der Ausgleich fallen. Ja.
Es war für mich persönlich natürlich äußerst kurios, erst gegen Ende des Spiels ins Stadion zu gehen und ich kam dann ja über die Nordtribüne rein und dann sagt der am Einlass zu mir noch, ja, brauchst jetzt auch nicht mehr reingehen, lohnt sich nicht mehr. Und dann sage ich, es steht 1-0 für Leverkusen. Also wenn die jetzt den Ausgleich machen und dann geht es in die Verlängerung und ins Elfmeterschießen, dann lohnt sich das natürlich. Und in der Zeit, in der ich im Stadion war, mit den 6-7 Minuten Nachspielzeit, die es gegeben hat, habe ich ja dann auch über 20 Minuten gesehen und hatte in den 20 Minuten auch den Eindruck, also 20 Minuten im Stadion gesehen und hatte da auch den Eindruck, da fehlt eigentlich nicht mehr viel und da geht irgendwie noch was. Und dann habe ich auch mit meinen Freunden gesprochen, die gesagt haben, ja, da wurden wieder die Chancen liegen gelassen in der ersten Hälfte. Da gab es halt 2-3, Karim Adeyemi ganz vorne zu nennen, hätte vor allem die erste also deutlich besser abschließen müssen. Da fehlt es dann aus meiner Sicht eben an Qualität. Aber wenn wir mal über diesen Gegentreffer sprechen, also Schlotterbeck, der presst irgendwie ganz vorne. Und ich habe das eben nochmal gesehen, ich habe mir das extra nochmal angeguckt, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Das war schon von Bayer Leverkusen dann bis auf den letzten Zweikampf, da war es ein bisschen glücklich, wie der Ball dann nochmal zu dem Spieler zurückspringt. Aber wie gut die hinten rausspielen, wie Borussia Dortmund immer zu spät ist in der Pressing-Situation, hat das dann aus deiner Sicht was damit zu tun, dass der BVB zu langsam ist? Oder liegt es daran, dass Bayer Leverkusen dann schon extrem viel spielerische Qualität hat?
Ich glaube, auch hier bewegen wir uns wieder bei einer Mischung, wie so häufig. Du hast das richtig angesprochen, das ist auch im Stadion ist das aufgefallen. Du hast jetzt natürlich von der Südtribüne hast du immer so nicht den Blick, den so taktisch den du so hast, wenn du auf der Ost- oder auf der Westtribüne sitzt oder stehst, auch mal, wenn es ein bisschen spannender ist, sondern du siehst ja so ein bisschen aus dieser Spielerperspektive. Und da hast du gerade die ersten Angriffe, die Leverkusen, die haben wirklich brutal den Pass in die Spitze gesucht. Und dann, klar, war Borussia öfters mal überrumpelt. Ich glaube aber, das Problem bei dem Tor, das war nicht, dass man überrumpelt wurde, weil die Situation war ja irgendwie geklärt und man hat es total schlecht gesehen auch im Stadion. Und ich habe es erst gar nicht verstanden, wie jetzt dieser Ball von dem Leverkusener auf unser Tor kam, weil da waren ja irgendwie 2-3 Gelbe drumherum und ich habe es nicht verstanden und auch die Leute, die um mich herum standen im Block, die haben es nicht verstanden. Wieso ist dieser Ball jetzt nicht rausgeschlagen? Also wieso hat man das nicht klären können? Und ich glaube, das ist eher das Problem, nicht unbedingt das Tempo in den Beinen, sondern vielleicht das Tempo im Kopf.
Ja, also ich habe dann, als ich es dann in der Handballhalle gesehen habe, in der Westfalenhalle, erst gedacht, warum rückt Emre Can da nicht nochmal raus? Ach, weil dann wäre der Leverkusener Spieler im Abseits gewesen und hätte gar nicht die Möglichkeit gehabt. Dann merkt er, Waldemar Anton kommt in diesen Zweikampf rein, bleibt stehen. Und wäre er weiter gegangen und in diesem Zweikampf geblieben, dann hätte er den Schuss blocken können. Ja, also das wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen. Und da kann ich sehr gut nachvollziehen, dass du sagst, ja, es geht darum, ist jemand wach im Kopf oder nicht. Wenn ich sehe aber, wie Anselmino in den vergangenen Spielen gespielt hat, hatte ich immer den Eindruck, dass der im Kopf relativ wach war. Und dann tue ich mich schwer damit, dass es da wieder einen Wechsel gab in der Aufstellung, dass Anselmino dann nicht von Anfang an gespielt hat. Da, ja, ich will nicht sagen, da habe ich meine Probleme mit, aber da war ich dann schon auch ein bisschen überrascht. Und das geht ja noch ein bisschen weiter. Ich bin schon Befürworter, dass Fabio Silva mehr Einsatzminuten bekommt. Aber wenn man überlegt, dass Guirassy in Leverkusen ja verhältnismäßig früh vom Platz musste, dann kam dann Fabio Silva rein. Und da habe ich eigentlich gedacht, okay, Silva hat natürlich dann in Leverkusen auch das Tor von Adeyemi vorbereitet. Aber da hätte ich gedacht, jetzt in diesem Spiel, okay, er hat Guirassy früh runtergenommen, spielt er wieder von Anfang an. Also warst du auch überrascht, was diese Wechsel in der Startaufstellung angeht?
Ja, zumindest im Sturm. Ich tue mich immer ein bisschen so schwer damit, habe ich mich auch schon als Sportjournalist getan, irgendwie dann so auf eine Aufstellung immer einzugehen, weil es etwas Entscheidendes fehlt. Und das sind die Daten, die das Trainerteam hat. Also das ist ja, der hochmoderne Fußball ist komplett gläsern. Das heißt, sie wissen genau, wer wie gerade in der Belastungssteuerung irgendwie sein muss. Deswegen haben die da ja nochmal andere Einblicke. Wir können das so von außen, können wir das ja immer ein Stück weit bewerten. Da bin ich auch dann bei dir. Die Argumente sind schlüssig. Und ja, Silva gestern, man weiß nicht, was letztendlich ausschlaggebend war, dass er dann das Startelf-Mandat gekriegt hat vom Trainer. Ob es diese eine Szene war von Guirassy, weil er ja ein bisschen bockig war, oder ob es sportliche Gründe wirklich waren. Ich glaube, Kovac hat auf der Pressekonferenz danach irgendwie nochmal gesagt, er wollte ein bisschen was ändern und hat ja auch darauf verwiesen, dass ja auch die Leverkusener auf ein paar Positionen gewechselt haben. Das ist ja auch wichtig und musst du vielleicht auch machen. Gerade mit Blick, wenn du das erste Aufeinandertreffen gewinnst, ne, dann ist es immer so schön, never change a winning team. Ja, musst du dann aber auch irgendwie reagieren, wenn der Gegner, wird ja auch was verändern, wenn er vorher das Spiel verloren hat. Ne? Also musst du irgendwie da dann auch drauf vorbereitet sein. Und ich fand's auch ganz erfrischend eigentlich, weil er Tempo reingebracht, ganz anderes Bewegungsmuster als Guirassy. ich weiß nicht, ob so ein Spiel mit der fehlenden Tiefe, die man da hatte durch diese gute Defensivstrukturierung der Leverkusener, ob da nicht, ist klar, andersrum ein bisschen auch sinnvoller gewesen wäre, dass man erstmal einen Guirassy hat, der sich vorne festsetzt und einen Silva, der dann hinten raus nochmal mit dem Tempo ein bisschen Frische reinbringt. Wobei mir auch da das Zusammenspiel von Anfang an mit Adeyemi eigentlich ganz gut gefallen hat. Also die Chancen oder die Möglichkeiten, die waren ja da.
Wir sprechen gleich natürlich noch ein bisschen genauer über diese Szene bei der Auswechslung von Guirassy in Leverkusen. Du hast das gerade so ein bisschen angedeutet, aber ich möchte nochmal bei den Spielen konkret bleiben. Du hast jetzt gerade gesagt, ein Trainer muss natürlich auch ein bisschen was anpassen, wenn du ein paar Tage vorher gegen die gleiche Mannschaft gespielt hast, muss es automatisch Veränderungen geben. Finde ich auch ganz normal. Ja, das wäre auch kurios gewesen, insbesondere weil Niko Kovac in den vergangenen Wochen und Monaten in dieser Saison unfassbar viel rotiert hat. Also ich weiß nicht, ob es überhaupt jetzt in dieser Saison schon mal ein Spiel gab, wo er zweimal hintereinander mit der gleichen ersten Elf angefangen hat. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, jetzt so aus dem Kopf heraus, weil er ja auch immer wieder betont, wir haben diese Tiefe im Kader und die möchte er auch nutzen. Und wenn du so einen Hochkaräter spielst wie Bayer Leverkusen, die aktuell ja auch in einer sehr guten Form sind, dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, also die hatten Startschwierigkeiten und jetzt zuletzt spielen die sehr, sehr erfolgreich. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt beide Spiele zusammennehme, einen Auswärtssieg in Leverkusen und eine unglückliche, vielleicht nicht mal verdiente Heimniederlage im DFB-Pokal, ist das nicht das, was man im Vorfeld vielleicht sogar erwarten konnte, dass es ungefähr so laufen könnte?
Ich glaube ja. Und das war natürlich auch Vorfeld der beiden Partien, war das natürlich bei mir im Freundeskreis oder in der Familie, war das natürlich Thema. Und ich habe immer gesagt, das Spiel am Wochenende ist mir scheißegal, wirklich, ne? Meinetwegen verlieren und dann ziehen die anderen halt ein bisschen weg und man lässt da wichtige Punkte in der Tabelle liegen in der Bundesliga. Aber Dienstag war mir viel wichtiger. Deswegen fand ich jetzt schade, dass es so rumgelaufen ist, ja. Weil ich hätte gerne noch ein weiteres Spiel natürlich im Stadion erlebt. Nachdem wir jetzt auch lange wieder auf ein DFB-Pokalspiel gewartet haben.
Ja, erstens das. Und ich kann das auch verstehen. Ich muss sagen, ich finde das jetzt gar nicht so schlecht, weil die Leistung gestern in Ordnung war. Sie war nicht brillant, aber sie war absolut in Ordnung gegen einen sehr guten Gegner. Aber diese Punkte, diese drei Punkte in der Bundesliga halte ich für äußerst, äußerst wichtig, weil man zuletzt andere Punkte hat liegen lassen mit den drei Unentschieden auf Pauli in Hamburg und das dritte habe ich schon wieder vergessen, das war es gegen Stuttgart, genau. Da muss ich sagen, wenn ich jetzt weiß, es kommt ein auch sehr formstarkes Hoffenheim am Sonntag nach Dortmund, glaube ich, dass diese drei Punkte in Leverkusen enorm wichtig waren und dass das der Mannschaft auch in den nächsten Wochen noch im Hinblick auf die erneute souveräne, hoffentlich dann Qualifikation für die Champions League extrem weiterhelfen wird. Aber wenn du zweimal hintereinander gegen Bayer Leverkusen spielst, so wie beide Mannschaften aktuell aufgestellt sind, ist halt auch die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass du zweimal hintereinander gewinnst.
Ja, die ist relativ gering. Es ist natürlich auch gering, dass du zweimal hintereinander verlierst. Deswegen ist es ja auch so gewesen, wie es gekommen ist. Ne? Also eins gewonnen, eins verloren. Und ja, die drei Punkte werden wichtig sein. Aber mein Herz hing natürlich mehr am DFB-Pokal, ne? Weil das ist dann auch letztendlich der kürzeste Weg irgendwie zu einem Titel. Das, was alle irgendwie mal wieder erleben wollen, eine Party und Meister wirst du nicht und über Champions League müssen wir auch nicht reden. Also, ne, da war jetzt so der Pokal und damit ist jetzt dann irgendwie dann alles aus.
Wie ordnest du das denn dann ein, dass diese Titelchance jetzt weg ist? Ich meine, es gibt blöde Niederlagen im DFB-Pokal, hat Borussia Dortmund auch schon gehabt in den letzten 20 Jahren. Es gibt aber auch Niederlagen im DFB-Pokal, wo man einfach sagen muss, okay, das war jetzt ein guter Gegner, aber du hast natürlich recht, der Titel ist jetzt weg.
Ja, ist halt dann wieder leider eine Party, die mir fehlt, ne? Hätte ich gerne mitgenommen.
Ja, ich wusste, dass es dir nur ums Feiern geht, aber Lars Ricken hat das natürlich dann auch auf der Mitgliederversammlung nochmal gesagt, ja. Er wünscht sich dann natürlich für den neuen Präsidenten Aki Watzke auch, also kann man jetzt drüber diskutieren, ob das in der Formulierung so clever war oder nicht, aber er wünscht sich dann, dass es im Mai nochmal eine große Party gibt. Und du hast es gerade ja auch realistisch eingeschätzt. Die Champions League wird man nicht gewinnen. Ja, das ist äußerst schwierig bei der Konkurrenz. In der Bundesliga sind die Bayern wieder sehr, sehr stabil nach zwei, ich sag mal eher lausigeren Jahren für Bayern-Verhältnisse. Wieder ein Jahr ohne Titel, das ist für Borussia Dortmund schon schwierig, wenn man weiß, wie groß die Ambitionen dieses Vereins sind und auch die Erwartungen im Umfeld.
Ja, ich meine, da ist natürlich auch viel Träumerei bei, ne? Also jetzt nicht im Verein, sondern gerade im Umfeld. Da jagt man noch den alten Zeiten hinterher. Ich meine, ich habe selber einen Zorc hinter mir hängen. Ich sitze da mit in diesem Boot drin. Klar, das will man irgendwie. Man ist auch verwöhnt. Und es braucht auch immer noch eine Zeit, dass man das irgendwie vergisst, dass man vielleicht, und Mats Hummels hat es letztens auch angesprochen, dass dann auch einfach mal die Weltklasse fehlt. Ja, und dann muss man vielleicht irgendwann zufrieden sein mit dem, was man hat, was man ist. Und das dann irgendwie gucken, dass man es irgendwann wieder in die richtige Richtung stößt. Aber ja, man geht immer davon aus in Dortmund und ich auch, da nehme ich mich nicht von aus, dass man ja immer irgendwie eine Titelchance hat und am Ende der Saison ist irgendwas da und dann hat man doch nichts und dann ist die Enttäuschung groß. Ja, vielleicht muss man sich erstmal jetzt dann doch über andere Dinge freuen und wenn es dann so eine Champions-League-Qualifizierung ist oder so, ne?
Ich möchte da einen Punkt aufgreifen, den du gerade genannt hast, diese Aussage von Mats Hummels mit der Weltklasse, die bei Borussia Dortmund fehlt. Es ist tatsächlich sehr, sehr lange her, dass Borussia Dortmund keinen Weltklasse-Spieler in dieser Mannschaft hatte. Also ich glaube, aktuell haben sie keinen davon. Es gibt vielleicht ein, zwei, die sich dahin entwickeln könnten. Gregor Kobel gehört sicherlich zu den Top 15 Torhütern auf der Welt und Nico Schlotterbeck gehört auch zu den Top-Innenverteidigern auf der Welt. Aber beide sind aktuell keine Weltklasse-Spieler. Vielleicht werden sie es noch. Bei Kobel habe ich da so meine Zweifel. Schlotterbeck kann es vielleicht schaffen. Aber so, was den restlichen Kader angeht, Weltklasse hat Borussia Dortmund nicht. Und das sorgt vielleicht automatisch dafür, dass man sich mit dem, was Borussia Dortmund in den letzten anderthalb, zwei Jahren ja so erspielt hat, abfinden muss? Klingt das zu hart? Oder vielleicht einfach realistischer die Dinge betrachten muss?
Ich glaube, das würde vieles auf jeden Fall entspannter machen. Also vor dem Fernseher oder auf der Tribüne, wenn man das mal realistischer betrachtet. Aber natürlich ist das ja auch die Faszination BVB, dass man irgendwie immer da oben bei ist, ja, und dass man immer auch nationale und internationale Spitze irgendwo ist. Deswegen ganz abschreiben würde ich das nicht wollen. Also ich bin schon froh, dass ich Fan von Borussia Dortmund bin jetzt in dieser Phase. Ich meine natürlich, der Verein hatte vor meiner Zeit auch andere Phasen. Die hast du dann vielleicht noch miterlebt?
Ich bin ja 2 Jahre älter als du.
Genau, du bist ja 2 Jahre älter als ich, du bist ja 28. Von daher glaube ich, dass das der Anspruch sein muss und auch darf eines BVB-Fans. Aber ja, eine Spur realistischer müsste man vielleicht dann doch manchmal sein.
Natürlich fällt das schwer, kann ich auch nachvollziehen. Ja, also viele der jüngeren Fans sind groß geworden mit der Ära, zum Beispiel halt um Michael Zorc, ja, mit diesen Stars aus den 90ern, oder noch jüngere Fans sind mit der Ära um Jürgen Klopp groß geworden. Und dass die Erwartungshaltung dann größer ist, das ist logisch. Glaubst du, dass diese Erwartungshaltung vielleicht aktuell das größte Problem von Borussia Dortmund ist?
Boah, ich glaube, es ist tatsächlich, jetzt mache ich einen direkten nächsten Pass auf, ich glaube, es ist viel besser geworden mit dieser Erwartungshaltung und das spüre ich vielleicht nur oder und auch im Umfeld, aber ich glaube, ich traue das jetzt einfach mal raus, seit der Klopp zu Red Bull gegangen ist, ja, und damit so ein bisschen dieses Denkmal eingerissen hatte, was er hier hat, ist, glaube ich, auch endlich diese Sichtweg, ach komm, wir wollen doch unseren Kloppo wieder zurück, ja, und diese ganze Glorifizierung dieser Zeit, die ist, glaube ich, dadurch weg. Und das war schon mal wichtig, ja, da hat man sich abgenabelt endlich von dieser Zeit, weil das war ja wirklich, jeder musste sich mit ihm vergleichen lassen, obwohl ich mich noch genau daran erinnere, damals in seinem letzten Spiel, wie über die Leinwände da flackerte, wie er da diesen Spruch mit den Vergleichen und dies, das und das ist überhaupt nicht gut und ich krieg's nicht mehr genau hin, aber du weißt, worauf ich hinaus will, dass er das noch extra gesagt hat. Aber alle waren ja ständig immer nur klopp, 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 klopp. Und das war ein Problem. Und ich glaube, das hat sich dadurch gebessert, dass er diesen Schritt gewagt hat zu RB und damit dann vielen Fußballromantikern das Herz gebrochen hat.
Ja, ist ein sehr, sehr guter Punkt, wie ich finde. Ich mache mir hier mal gerade eine Notiz, ja. Weil wenn dieses Programm, was ich hier benutze, Riverside heißt das, ist übrigens, also funktioniert hervorragend, bin sehr zufrieden damit. Wenn das diesen kleinen Clip ja mit deiner Aussage gerade nicht automatisch erstellt, dann muss ich mir hier den manuell mal raussuchen. Weil ich finde, das ist ein Punkt und auch eine Diskussion, die man mit euch da draußen vielleicht auch mal aufmachen kann. Also seid fleißig, wenn solche Clips kommen, dass ihr auch mal kommentiert, dass ihr in eine Diskussion einsteigt, dass Das hilft natürlich auch auf jeden Fall weiter, weil ich finde, das ist sehr valide, was du gerade gesagt hast. Das habe ich übrigens auch, dieses Gefühl. Die Leute sind jetzt nicht mehr so gebunden emotional an Jürgen Klopp, weil der jetzt eben beim großen Erzrivalen, wollte ich gar nicht sagen, aber bei diesem großen Feind ist, bei RB. Das mögen die Leute überhaupt nicht. Und das Denkmal ist tatsächlich ein bisschen eingerissen, aber hat vielleicht auch dafür gesorgt, dass die Leute nicht mehr so träumen von dieser Zeit damals um Jürgen Klopp. Lass uns über ein anderes Thema sprechen, was die Fans natürlich in den vergangenen Tagen sehr, sehr beschäftigt hat. Und gestern gab es eine unfassbar beeindruckende Choreografie der Fans von Borussia Dortmund. Und ich möchte mal vorlesen, was auf diesem Plakat stand, was es da gestern gab. Jetzt muss ich das gerade mal raussuchen. Einen kleinen Moment bitte, damit ich das auch finde. Und das hat mir persönlich extrem gut gefallen. Das war ja im Prinzip so eine, ja, DIN A4-Seite in überdimensional, gerichtet an das Innenministerium bzw. die Konferenz der Innenminister. Die Stadien sind sicher, sehr geehrte Damen und Herren. In der unter dem oben genannten Betreff genannten Angelegenheit bitte ich Sie um Beachtung des nachfolgenden Sachverhaltes. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass populistische Forderungen ohne jedwede Sachgrundlage zu unterlassen sind. Die aus ihren Häusern angefertigten Statistiken sprechen eine deutlich andere Sprache. Die Öffentlichkeit verdient eine faktenbasierte und transparente Debatte. Die sofortige Offenlegung der Verhandlungen ist geboten. Anschließend verweise ich Sie auf das konstruktive Lösungskonzept. Die Stadien sind sicher. Ich kann nur sagen, aus eigener Erfahrung, dass natürlich es auch mal Situationen gibt, in denen man sich vielleicht eventuell ein bisschen unwohl fühlt. Aber zu behaupten, dass die Fußballstadien in Deutschland, und darauf beziehen sich ja nun mal die Innenminister, wenn sie darüber diskutieren, unsicher sind, ist einfach Kokolores. Also auf so einen Blödsinn muss man erstmal kommen.
Ja, bin ich definitiv bei dir. Also das ist ja so ein relativ emotional aufgeladen alles, wie es ja so oft ist. Aber dieses Mal ist es in dieser Diskussion anders, dass diejenigen, die sonst immer für diese emotionale Aufgeladenheit sorgen, nämlich die Fußballfans und der harte Kern, dass die es eigentlich sind, so ist mein Gefühl, wenn man diese ganze Debatte verfolgt, die da irgendwie so ein bisschen Seriosität reinbringen. Also es ist ja wirklich ein komplettes Durcheinander. Ich habe heute Morgen WDR5 hatte ich angehabt und da lief es dann im Hintergrund auch viel rauf und runter. Die Kollegen hatten sich damit beschäftigt und da gab es dann ein Interview von Reul. Der hat sich da was zusammengestottert. Da weiß irgendwie auch links nicht, was rechts tut und es ging um, das steht auf der Tagesordnung oder das steht nicht auf der Tagesordnung. Und dann sagt der andere Innenminister, ja, aber dann nehmen wir es auf die Tagesordnung. Und es wird damit begriffen und Sicherheitsbedenken um sich geschmissen. Aber wirklich, das, was ist, das haben bislang, finde ich, nur die Fans so irgendwie auf Papier gebracht, auf ein großes Papier am Wochenende und auch davor. Und dieser Stimmungsboykott, die 12 Minuten, war jetzt nicht nur im DFB-Pokal, war auch die Volley-Spiele. Und da merkt man natürlich, ohne Fans geht's nicht. Wir erinnern uns auch noch an die Geisterspiele. Also ganz ehrlich, Fußball ohne Fans ist einfach, das muss man so deutlich sagen, ist kacke. Ja.
Ja, und wir erinnern uns.
Und wenn das die Folge ist, also man muss mal so ein bisschen auch dann alles Piano angehen. Ich bin bei dir, es gibt immer mal wieder Situationen, die sind nicht gut und ich kann da auch viele verstehen. Ich kann auch Leute verstehen, die Angst haben vor Pyro. Ich sage ganz ehrlich, ich finde es geil, aber ich muss jetzt auch nicht daneben stehen und so ein Ding irgendwie in den Kopf zu kriegen. Aber auch da wieder, wann ist das schon mal passiert? Da gibt es Fälle, natürlich, aber ich kann auch mit meinen 2 Viererträgern in der Hand, mit meinen 8 Bier in der Hand die Treppe runterrutschen im Stadion. Dann habe ich 8 Bier weniger ungebrochenes Bein. Also die Gefahr ist genauso groß oder wenn nicht sogar größer, glaube ich.
Also was mich halt ärgert ist, dass die anscheinend überhaupt nicht weit genug denken. Das ärgert mich. Ja, wenn man auf die Zahlen schaut und es sind ja nun mal Statistiken, die sie selber haben anfertigen lassen, dann sehen sie, dass die Stadien sicher sind. Und ich glaube, dass wir in Deutschland, in der Gesellschaft und in dem, was in diesem Land aktuell los ist, ganz, ganz andere Sorgen haben als die Sicherheit in den Fußballstadien. Dass es natürlich teilweise zur Ausschreitung kommt, ja, aber das passiert ja nicht in den Stadien. Wenn sich irgendwelche gewaltbereiten Idioten, das kann man ja an der Stelle auch durchaus so sagen, irgendwo treffen um da aufeinander einzuschlagen, dann hat das ja nichts damit zu tun, wie die Sicherheit in den Fußballstadien ist. Ich habe letzte Woche hier in der Sendung relativ deutlich gemacht, warum ich denke, dass auf der Süd vielleicht noch mal ein bisschen was geregelt werden muss, was den Platz angeht. Ich finde das zumindest im einen oder anderen Block und in dem Block, in dem ich halt stehe, nicht so sonderlich clever gelöst. Aber das hat ja nichts mit Gewaltbereitschaft der Fans zu tun. Also das ist ja ein ganz, ganz anderes Thema. Und ich habe zuletzt auch hier erzählt, dass ein Freund von mir in Budapest beim Fußball war und der musste unfassbar viele Daten auch angeben. Der musste Mitglied im Verein werden oder sowas, also beziehungsweise so eine Fankarte irgendwie organisieren. Dann musste er seine Hand scannen, um ins Stadion zu kommen, also so einen Bioscan machen. Das geht mir alles deutlich zu weit. Jetzt kenne ich natürlich aus meiner Zeit in Italien die Nummer mit personalisierten Tickets. Und da ist es tatsächlich so, die kontrollieren. Wenn dein Name nicht auf dem Ticket steht, kommst du nicht ins Stadion. Aber ich bin der Meinung, wenn jetzt mal sich jemand kurzfristig das Bein bricht und nicht ins Stadion gehen kann oder ist krank oder keine Ahnung, es gibt einen Todesfall in der Familie oder ein Arbeitskollege fällt aus und er muss einspringen, ja, soll er dann sein Ticket unbedingt verfallen lassen, wenn es jemand anders nutzen kann? Was soll das denn?
So, ja, da müsste man sicherlich Regelungen für finden und ich glaube auch, dass es möglich wäre. Aber genau, du sprichst die Maßnahmen an und da sind wir dann schon direkt beim Thema. Die greifen zu weit. Auch es geht um die KI-Gesichtserkennung. Ja, das sind alles irgendwie Tools und so, aber die greifen sehr weit ein. Die greifen sehr weit in deine Rechte ein. Ich denke mal, gut, wer sich benimmt, der kriegt auch keine Probleme damit. Also dich und mich werden sie jetzt wahrscheinlich dann nicht mit dem KI-Tool da irgendwie scannen auf der Tribüne. Da sind dann vielleicht eher andere gefragt, aber die Frage ist ja auch wieder, muss es sein? Ja, und das weiß ich nicht. Bin ich aber auch ehrlich, da stecke ich jetzt noch nicht tief genug drin, bevor ich jetzt da irgendeinen Mist erzähle. Aber das ist so, dass das Gefühl, was man hat, dass das irgendwie zu weit geht und dass da gerade, ja, doch eher von der Fanszene es alles ein bisschen durchdachter wirkt, was die alles anmerken an Argumenten.
Es mag ja sein, dass die Innenminister Argumente haben, die dafür sorgen, dass man gewisse Maßnahmen ergreifen muss. Ja, also welche das sind, lasse ich jetzt mal komplett beiseite. Mag sein, dass es dafür Gründe gibt. Wenn man sich mit denen aber nicht an einen Tisch setzt und nicht darüber diskutiert, dann ist das natürlich ein schlechter Weg der Kommunikation, weil es gar keine Kommunikation ist. Und da würde ich mir dann wünschen, dass man das mal tut, dass man sich mit Leuten von den Vereinen auch zusammensetzt, vielleicht auch mit Leuten, die in Fanbündnissen sind und die auf vernünftiger Ebene dann auch, sicherlich emotional, aber auf vernünftiger Ebene mit den Entscheidungsträgern aus der Politik diskutieren, weil einfach zu sagen, wir machen jetzt dies und das und jenes, das hilft natürlich nicht. Jetzt gab es heute eine aktuelle Meldung, weil Innensenator Ulrich Meurer bestätigt hat, dass ein paar Themen vom Tisch sind, unter anderem personalisierte Tickets, flächendeckende Ausweiskontrollen, Gesichtserkennung und KI-Überwachung und Pyrotechnik wird in Arbeitsgruppe weiter diskutiert. Das hört sich ja schon mal gar nicht so schlecht an. Jetzt erkläre mir aber bitte, Maho, warum es immer wieder große Proteste braucht, damit die Leute, die an höherer Stelle Entscheidungen treffen können, mal aufwachen. Ich erinnere mich auch an die Proteste mit den Tennisbällen. Ja, du wirst dich auch noch dran erinnern. Jetzt diese Geschichte. Warum muss sowas immer passieren, damit diese Leute aufwachen? Das sind doch keine dummen Menschen. Also davon kann ich doch ausgehen. Und dann kann ich gleichzeitig davon ausgehen, dass die einfach ein bisschen mehr nachdenken, wenn sie solche Themen in den Raum werfen, solche Maßnahmen.
Ja, ich denke, da fehlt einfach das Verständnis. Ja, ich kann mich nie da reinversetzen. Ich bin in Dortmund aufgewachsen, groß geworden, wohne jetzt seit mehreren Jahren auch in der Innenstadt, also Kreuzviertel und drumherum. Und kenne das nicht anders, als dass große Massen zum Fußballspiel ziehen. Ja, deswegen kann ich mich da hineinversetzen, wie andere sich fühlen, ob die sich dann bedroht fühlen, wenn du so komplett neutraler bist. Ich weiß gar nicht, ob das in Dortmund sein kannst. Mein Vater schafft das manchmal, der hat echt mit Fußball nichts am Hut. Ich weiß nicht, wie er es macht. Ist trotzdem ein netter Kerl.
Liebe Grüße, Papa. Ich will jetzt nicht sagen, dass dein Vater ein unsympathischer Typ ist, aber.
Genau. Ja. also der schafft es. Vielleicht sollte ich den einfach mal fragen, wie der sich fühlt, wenn er die ganzen Leute sieht. Aber auch der kennt es natürlich, dass Massen zum Stadion ziehen. Und jetzt habe ich den Faden verloren, aber den kriegen wir ganz schnell wieder.
Ich kann dir ja nochmal auf die Sprünge helfen, ist gar kein Problem. Nein, mir geht es darum, dass diese Leute eigentlich, ja, die müssten in der Lage sein, Selbst weiterzudenken. Das ist das, was mir ein bisschen fehlt.
Genau, und vielleicht sind die da gar nicht so mit drin. Wobei, ich glaube auch jetzt, wenn wir bei Reul bleiben, der ist ja auch bekennender Fußballfan, der ist ja auch öfter mal in den Stadien unterwegs. Auch der müsste das dann wissen und auch die anderen. Deswegen, ich verstehe es nicht. Also ich rede mich hier um Kopf und Kragen, Sascha, weil ich glaube, weil ich es einfach nicht verstehe. Ich bin da bei dir. Ja, warum kriegen die das nicht rein und warum funktioniert das nicht mit einem vernünftigen Dialog? Ich weiß es nicht. Also die Maßnahmen, das kam jetzt auch wieder immer, die sollten auch irgendwie Bürokratieabbau beitragen und die Polizei entlasten. Ich glaube, das ist auch wirklich einer der vernünftigsten Punkte da dran. Weil das kann ja nicht sein, dass irgendwie jetzt Polizeikräfte damit beschäftigt sind. Darüber reden wir auch schon seit Jahren, dass die hier dann mit so einem Großmontur dann auffahren müssen, dass das alles irgendwie besser geregelt werden muss, dass da auch die Polizistinnen und Polizisten entlastet werden, die wirklich auch genug anderes zu tun haben. Das ist, glaube ich, auch selbstverständlich. Deswegen ist es auch gut, dass man es anpackt. Aber ja, die Art und Weise ist irgendwie wieder daneben gegangen.
Ich finde halt den Dialog sehr, sehr wichtig. Den Dialog hat es bislang eigentlich nicht gegeben. Das war wieder so eine einseitige Geschichte, anstatt sich mal ein paar Gedanken darüber zu machen und zu sagen, okay, wir setzen uns mal zusammen. Was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll? Nochmal, ich kenne das aus meiner Zeit in Italien mit den personalisierten Tickets. Da ist aber die Situation eine ganz, ganz andere. Da waren noch in den Nullerjahren, ja, also da sind Dinge passiert, das war nicht schön, ja. Und da sind, ich will nicht sagen Ausschreitungen an der Tagesordnung, auch das ist nicht korrekt, aber es ist eine andere Atmosphäre, als das zum Beispiel hier in Deutschland ist. Und wenn die Innenminister sprechen, dann sprechen sie nicht darüber, ob die Stadien in Griechenland, in Italien oder in Schweden sicher oder unsicher sind, sondern sie sprechen über die Situation in Deutschland. Und hier zu behaupten, die Stadien seien nicht sicher. Also du musst da nur mal gucken, was auf dem Münchner Oktoberfest los ist. Oder bei Perukaville, bei diesem Musikfestival in Weeze. Da gibt es keine Probleme. Also da diskutiert nie jemand irgendwie darüber, ob da was los ist, ob da zu viele Leute irgendwie ausrasten, voll bis oben hin auf dem Oktoberfest oder ich sag mal die eine oder andere Pille eingeworfen bei diesem Musikfestival, ja. Ist ja so, dass man das durchaus weiß, dass das passiert. Und trotzdem gibt es keine große Debatte darüber, ob sie da jetzt die Maßnahmen verschärfen. Und das ist das, was ich da nicht in Ordnung finde. Der Fußball, ja, da kann man das ja machen. Aber weißt du, alle 2 Wochen kommen in Dortmund 81.000 Leute ins Stadion. Und ich habe jetzt in den letzten Jahren nicht vernommen, dass irgendeinem da groß was passiert ist. Oder hast du das gehört? Vielleicht habe ich es auch einfach nicht mitbekommen. Vielleicht bin ich auch taub.
Du hast natürlich das Problem, da wo Menschen zusammenkommen, und dann auch noch Alkohol trinken und das natürlich auch nicht zu wenig, da gibt es dann halt Ärger, wie du schon sagst, das ist auf dem Oktoberfest, das ist auf jeder Kirmes hier um die Ecke, das ist auf dem Weihnachtsmarkt so, das ist bei jeder anderen Veranstaltung so. Jetzt ist der Fußball natürlich, hat er so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal, dass der in dieser Regelmäßigkeit stattfindet. Ne? Du hast nicht jedes Wochenende Oktoberfest, du hast nicht jedes Wochenende Kirmes und du hast nicht jedes Wochenende Weihnachtsmarkt. Das ist mit Sicherheit ein Punkt. Vielleicht hast du auch nochmal ein anderes gesellschaftliches Klientel, das sich da versammelt. Also Fußball ist und bleibt ein Querschnitt. Und mit Sicherheit hast du da dann die Leute bei. Aber ich war auch oft genug auf Kreisliga-Fußballplätzen unterwegs. Auch da hatten wir ja jedes Wochenende das Problem. Das ist auch ein bisschen besser geworden, aber auch da gibt es ja diese Probleme. Ja, das ist einfach so. Ich meine, aber trotzdem bin ich bei dir. Es ist jetzt auch nicht, dass du auf der Tribüne stehst und du musst Angst haben, dass du bei jedem zweiten Heimspiel direkt überfallen wirst.
Weißt du, dann kannst du ja so weit gehen und sagen, dann müssen wir den Kölner Karneval absagen, dann müssen wir Volksfeste absagen, wie das Oktoberfest, Cannstatter Wasen oder wie das Ding da heißt, ja, oder die ganzen, weißt du, der Westfälische Schützenverband, der hat 81.000 Mitglieder. Da ist jedes Wochenende irgendwo im Sauerland ist da ein großes Schützenfest, wo, weiß ich nicht, mindestens 500 Leute sich in einem Zelt komplett die Kante geben. Weil das ist es ja. Nichts anderes ist es ja. Es ist ein regelmäßiges Saufgelage. Sollen sie, ist ja ihre Entscheidung. Aber da gibt's auch immer jedes Wochenende Theater. Darüber redet auch keiner. Beim Fußball sind es halt einfach mehr Leute, aber dann zu behaupten, das Stadion sei nicht sicher, das ist einfach Nonsens. Also bitte, liebe Leute, ja, in Maßen und miteinander reden und den Dialog suchen und dann auch entsprechend führen. Das ist das, was mich so aufregt. Ist das rausgekommen jetzt? Also hat man das nachvollziehen können, dass ich mich da ein bisschen echauffiere?
Es ist sehr rausgekommen. Ich wollte auch gerade schon fast auf die Bremse drücken, damit wir beide uns nicht in Rage reden und am Ende hier Populismus mit Populismus bekämpfen.
Nein. Darum geht's nicht.
Es steht ja auch nicht zur Debatte, dass hier plötzlich Fußballspiele abgesagt werden oder so. Deswegen, also du hast es schön gesagt, mit Maßen alles und den Dialog suchen und ja. Nicht, es sind nicht immer die bösen Fußballfans. Die gibt es auch. Aber da wird auch oft einfach nicht unterschieden, glaube ich, weil viele die Strukturen nicht verstehen.
Das ist, wie gesagt, ein Problem. Gucken wir mal, ob sich daran was jetzt verbessert oder eben auch nicht, ob sich was ändert, ob das in Zukunft wieder mehr Dialog ist. Das ist ja relativ wichtig. So, wir kommen jetzt zu den Hörerfragen und da sind ja einige reingekommen. Erstmal vielen Dank dafür. Bleib weiter fleißig, was dieses Thema angeht. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das hilft mir natürlich. Hier wird zum Beispiel gefragt, bist du zufrieden mit dem bisherigen Verlauf deines neuen Projekts? Auf was können sich deine Hörer in Zukunft noch freuen, außer auf Merchandise? Ja, erstmal auf Merchandise. Ich hoffe, dass ich jetzt, ich habe es schon ein bisschen im Vorfeld angekündigt, aber ich will jetzt auch alles gleichzeitig online stellen, schaffe in den kommenden Tagen dafür zu sorgen, dass der Shop online geht, damit ihr auch rechtzeitig zu Weihnachten noch Dinge bestellen könnt. Ich glaube, das ist ein nettes Geschenk für den einen oder anderen und ich denke, das sollte ich dann auch rechtzeitig fertig bekommen. Wie gesagt, dann habt ihr noch genug Zeit, ein bisschen was zu bestellen. Ich habe schon Zusagen von tollen, auch prominenten Gästen für die Zukunft bekommen und möchte das auch weiter sehr, sehr gemischt halten, auch immer mal neue Gesichter mit reinbringen, Gesichter, die vielleicht auch bei euch gar nicht so auf dem Schirm sind, aber auch Leute, die eine Meinung haben und was zu erzählen haben, das ist mir auch relativ wichtig. Mischt sich jetzt Joe Bellingham demnächst auch bei den Altherren des benachbarten FC Herdecke Ende ein, wenn Papa Mark dort ausgewechselt wird? Das ist natürlich relativ witzig. Ja, also der spielt jetzt anscheinend da in Herdecke in der Kreisliga mit.
Ja, ich habe es auch heute gelesen, ja.
Ja. Was mir in den vergangenen Spielen immer wieder aufgefallen ist, und da habe ich auch gestern nach dem Spiel mit meinen Freunden nochmal drüber diskutiert, es ist ein ganz anderer Spielertyp als sein Bruder. Und ich glaube, das muss man erst hier im Umfeld ein bisschen verinnerlichen, dass das nicht so ein Typ ist, wie Jude das ist, der auch offensiver orientiert ist, der im Dribbling stärker ist. Job hat andere Qualitäten und die kommen halt aktuell noch nicht so zum Tragen.
Ja, bin ich bei dir. Ich hab's bis gestern war ich auch relativ losgelöst schon wieder davon, dass er ja der Bruder ist. Also ich habe es nicht ganz vergessen, aber ich habe mich auch auf dem Nachhauseweg, ich mit meinem Kumpel sind wir so die Spiele alle mal so irgendwie durchgegangen und dann sagt er, und wie fandst du den Bellingham? Ich so, ja, dann sagt er, ja, der hat halt auch nicht so wie sein Bruder. Ich so, ja, boah, stimmt, hatte ich ja gar nicht sein. Ja, natürlich, stimmt, hatte ich ja auch. Also ich habe diesen Vergleich gar nicht so angestrebt, vielleicht geht es halt anderen auch ähnlich. Und bei dem habe ich so das Gefühl, das ist jetzt eine richtig dumme Floskel, aber ich glaube, bei dem passt die, der braucht einfach mal so ein Spiel, wo der Knoten platzt.
Ja, vielleicht mal so ein Fernschusstor oder sowas, der Schuss, der in den Winkel knallt und die ganze Südtribüne bebt dann auf einmal. Ich glaube, dass das so einem jungen Spieler ja auch extrem helfen kann und pushen kann.
Ja, das denke ich auch. Ja. Das bin ich bei dir. Wir sind mal wieder einer Meinung, Sascha. Das ist wunderschön.
Ja, wir brauchen aber auch ein bisschen Kontroverse hier. Mal gucken, was du zu der nächsten Frage sagst. Werden die in Anführungsstrichen alten Zöpfe abgeschnitten und die auslaufenden Verträge genutzt, um einen Neustart zu wagen mit weniger Kosten und vielleicht mehr Potenzial? Und die Namen, die genannt werden, sollten die jetzt keine Überraschung sein. Can, Süle, Brandt, Groß und Özcan. Also ich glaube, bei Pascal Groß ist der Zug einfach abgefahren.
Ja. Ich denke auch, der hat sein Alter, der ist drüber über Zenit. Ja, bei den anderen auch. Can hat mir wieder gefallen. Ich glaube, du brauchst aber immer noch so einen, der älter ist, der erfahrener ist, der auch mal dann so Tacheles redet. Und das kann ich mir bei ihm sehr gut vorstellen, oder das weiß ich auch, dass er das kann. Der halt mal dazwischen haut. Ja, ist dann immer die Frage, zu welchem Preis. Weil das sind ja die, irgendwie, boah, gefühlt sind das so Fragen und Diskussionen, die wir uns seit Jahren stellen und irgendwie rutschen wir von Umbruch in Umbruch. Deswegen tue ich mich immer schwer damit. Aber ja, klar, auch mit Özcan weiß ich jetzt auch nicht, ob da nochmal was groß passiert, dass der da auch mal irgendwie ein wichtiger Teil der Mannschaft wird, so leid es mit vielen Jungen tut. Niki Süle hat jetzt auch viel Pech, wieder Verletzungen, ja.
Also bei den dreien, bei Süle, Groß und Özcan, sind sich, glaube ich, alle einig. das ist zumindest so mein Gefühl, wenn ich auch mit anderen darüber spreche, und das haben wir hier in der Sendung ja auch schon thematisiert, dann bleiben halt zwei übrig. Du hast gerade dazu tendiert, wenn ich dich richtig verstanden habe, du würdest den Vertrag mit Emre Can tendenziell verlängern?
Ja, wenn sie clever verhandeln und wenn er sich darauf einlässt.
Die Frage ist ja auch, ob er jetzt 20 Alternativen hat. Also das stelle ich mir schon schwierig vor. Er war jetzt auch länger verletzt. Ja. Bei Jule Brandt ist es gefühlt jetzt mittlerweile so, die Leute wissen das, ich mag eigentlich Julian Brandt sehr. Und ich habe immer gehofft, dass er nochmal so richtig durchstartet. Aber nach so vielen Jahren jetzt bei Borussia Dortmund ist Julian Brandt für mich mittlerweile ein nicht eingelöstes Versprechen. Wie geht's dir mit ihm?
Also ich habe zu Julian Brandt habe ich eine geile Geschichte, die fasst das komplett zusammen. Du kennst, glaube ich, auch meinen Kumpel Marlon. Den hast du auch schon mal kennengelernt. Wir spielen zusammen Kickbase, sind da öfter zusammen im Stadion. Und der hat jetzt, ich weiß es nicht, gefühlt hat er 8 Mal in dieser Saison Julian Brandt bei Kickbase gekauft und wieder verkauft, ja. Weil es ihm geht, wie vielen anderen, glaube ich, ne, dass man immer wieder sagt, boah, geil, der hat jetzt seinen Durchbruch. Und dann denkt man wieder, boah, nee, kann ich nicht gebrauchen. Also auch liebe Grüße an Marlon an dieser Stelle. Er führt auch gerade bei Kickbase und steht vor mir, aber nicht wegen Julian Brandt.
Ja, einfach weil er sonst mehr Ahnung hat und die richtigen Spieler kauft.
Richtig, genau.
Ja, ja genau. Ja. Ja, bei Julian Brandt war da natürlich dann wieder diese vergebene Chance zum 3:0 in Leverkusen, so eine Situation, wo ich mir gedacht habe, ey, einer mit solchen technischen Fähigkeiten, du läufst so halbwegs alleine auf den Torhüter zu, Riesengelegenheit, du machst das dann nicht, anstatt das 3:0 zu schießen, wird es dann hinten raus nochmal eng, sonst wäre das Ding komplett zu gewesen und du musst halt nochmal zittern. Und das ist der Unterschied zwischen einem guten Spieler und einem sehr guten Spieler. Ein sehr guter Spieler macht den dann halt einfach rein. Julian Brandt ist ein guter Spieler, ein toller Fußballer, aber halt nur alle 2-3 Wochen und das ist ein bisschen das Problem.
Ja, aber da schlagen wir dann den Bogen, den wir Anfang hatten. Mhm. Ist das vielleicht das, wo wir mit uns abfinden müssen? Ja? Ist das vielleicht das neue Borussia Dortmund, dass du dann eben Spieler hast wie Julian Brandt, der dann eben nur alle 2-3 Wochen gut ist oder alle 2-3 Wochen mal wieder nicht gut ist? Ne? Da drehen wir uns ja im Kreis. Und ich glaube, das müssen wir uns als Fans oder als Beobachter, ich weiß nicht, als was du dich zwischendurch siehst, du bist ja auch in so einer Hybridfunktion manchmal unterwegs, das müssen sich, glaube ich, alle bewusst machen.
Ja, ja auf der normalen Tribüne bin ich natürlich Fan, das ist ja klar. Also das kann auch nicht anders sein. Ist ja ganz normal, finde ich, wenn du inmitten von 25.000 anderen stehst da auf der Süd, dann kannst du nur Fan sein. Falls ja, auf welchen Positionen sollte der BVB im Winter nachrüsten? Wird es vielleicht einen Vorgriff geben auf die Innenverteidigerposition mit den eventuellen Abgängen, die wir ja gerade besprochen haben? Also wenn du jetzt überlegst, bei Schlotterbeck ist alles andere als klar, ob er bleibt. Dann Emre Can Vertrag läuft aus, Niklas Süle Vertrag läuft aus, Anselmino, und da hat ein Hörer auch die Frage gestellt, die ich gleich mit reinnehme, wie viele Millionen wäre der euch wert? Wird eigentlich im Sommer zurückgehen zu Chelsea. Also, was machst du? Der Verteidiger, der Innenverteidiger, der ursprünglich keiner war, der aber zuletzt das sehr gut gemacht hat, ist Rami Benzibaini, dazu Anton. Und bei allen anderen gibt es große Fragezeichen, wie es weitergeht. Also, ich weiß nicht, siehst du noch mal eine Chance zum Beispiel für Filippo Mane?
Puh, der hat es jetzt lange versucht zu nutzen. Ich hatte ihn damals in der Jugend spielen sehen schon. Und dann war der, glaube ich, auch relativ lange verletzt, ne?
Ja, absolut.
Das ist natürlich, als junger Spieler ist das immer schwierig, ne? Wenn du gerade so in diesem entscheidenden Schritt der Karriere dann so eine lange Verletzung hast. Boah, ehrlich, da kann ich dir jetzt weder Meinung noch irgendwie Fachwissen mitglänzen. Deswegen muss ich da jetzt einmal passen. Aber ja, es wäre eben zu wünschen, aber ich weiß nicht, mit so einer Verletzung, es ist schwierig, schwierig.
Ja, weil du, wenn du natürlich in der Zeit, wo du nochmal einen Sprung machen kannst, verletzt bist, dann ist es, glaube ich, nochmal besonders schwer. Aber sein Problem ist natürlich diese rote Karte bei dem Spiel auf St. Pauli am ersten Spieltag. Und im Prinzip hat ihn das seine richtige Chance ja irgendwie gekostet. Dann kam noch die Nachverpflichtung von Anselmino. Ich glaube, man muss auf der Position auf jeden Fall was tun. Nicht unbedingt im Winter, aber spätestens im Sommer. Wie viele Millionen wäre dir denn Anselmino wert?
Boah, bin ich bislang noch kein großer Fan von ihm gewesen. Ich weiß, sehr viele waren immer begeistert. Ich habe immer so, aber vielleicht habe ich mich da auch zu sehr eingeschossen, weil man kann sich natürlich auch Statistiken angucken und die sprechen für ihn, aber mein dummer Laienblick war immer so ein bisschen, dass er zu weit vom Gegner weg war und zu zögerlich. Vielleicht hat er sich da auch zu sehr auf seine Nebenmänner verlassen und die waren zu zögerlich, wie man ja jetzt auch dann gesehen hat, dass das vielleicht auch andere manchmal sind bei dem 0-1 im Pokal. Wie viel Millionen ist der mir wert? Ja, willst du mehr als 20 für so einen bezahlen?
Dafür hat er ja noch zu wenig gezeigt, dass man mehr als 20 zahlt. Jetzt kann man natürlich sagen, bei Chukwuemeka haben sie ja auch tief in die Tasche gegriffen, weil sie an sein Potenzial glauben. Und man sieht ja, je häufiger er jetzt spielt, er spielt immer ein bisschen regelmäßiger, ja, also dass er schon sehr, sehr gute Ansätze hat. Auch da fehlt mir noch der komplette Durchbruch. Aber da bin ich schon optimistisch, wenn er die Einsatzzeit bekommt, weil die Ansätze sehr, sehr gut sind. Mhm. Mehr als 20 Millionen würde ich für Anselmino nicht bezahlen. Also auf gar keinen Fall. Ich meine, was seinen Marktwert natürlich hochdrückt, ist das junge Alter.
Mhm.
Aber ansonsten bin ich da ehrlich. Es ist okay, aber es haut mich auch nicht komplett vom Hocker. Sie sehen natürlich auch das Training und können das besser beurteilen. Übrigens interessant, auch in dem Zusammenhang wird hier geschrieben, für mich hat Schlotterbeck nicht ansatzweise die Qualität, die Hummels im gleichen Alter hatte. Was sagst du dazu?
Boah, das ist fies natürlich, ne? Weil Hummels im gleichen Alter, der ist auf einer Welle geschwommen. Ich glaube, das war ja die Truppe, der ist ja alles gelungen. Und das ist nochmal was ganz anderes. Das finde ich, kann man nicht vergleichen. Das wäre ein bisschen unfair. Weil wenn du in so einem Flow drin bist, wie Mats Hummels es in diesem Alter war, damals mit dieser krassen Mannschaft, die wir da hatten, ich nehme an, darauf geht es hinaus, ne? Mit Subotic und so, das der Kinderriegel da. Also wenn du so einen Flow hast und dir gelingt alles, und jetzt BVB hat gerade diesen Flow einfach nicht und dann gelingt dir halt als Spieler auch nicht alles und dann hatte er auch, wenn wir auch wieder beim Thema Verletzungen, wie er sich da zurückgekämpft hat, auch das muss man erstmal schaffen. Von daher, nee, den Vergleich, den gehe ich nicht mit, den möchte ich nicht mitgehen, weil den finde ich unfair und den finde ich auch unfair, das schlägt jetzt ganz doll mein schwarz-gelbes Herz, weil Nico Schlotterbeck nämlich sich, glaube ich, noch eine Spur schneller identifiziert hat mit diesem Verein. Und das ist manchmal um einiges wichtiger als die perfekt getimte Grätsche, obwohl er die ja auch hinkriegt.
Ja, ich möchte ein klein bisschen dagegen halten. Zu dem Zeitpunkt, also war Mats Hummels damals, glaube ich, schon auch deutscher Meister. Ich weiß nicht, ob das auch schon war, als sie das Double gewonnen hatten. Da müsste ich jetzt dann nochmal genau nachgucken, wann die beiden jeweils geboren sind. Hummels 88, das weiß ich. Aber bei Schlotterbeck habe ich es jetzt nicht im Kopf. Und da müsste man jetzt mal ein bisschen rechnen, wie alt war Hummels damals, als der BVB 2011 Meister wurde. Gut, da war er 23, dann war er 24, als das Double gewonnen wurde. Vielleicht gucke ich einfach gerade mal kurz nach, wie alt genau Nico Schlotterbeck ist. Das mache ich nämlich und sehe, er ist 26. Und als Mats Hummels 26 war, da war er natürlich auch schon Weltmeister und ein absoluter Weltklassenspieler. Ja, also ich verstehe deine Sicht der Dinge, halte aber mal dagegen, dass natürlich Hummels zu dem Zeitpunkt auch schon große Titel gewonnen hatte. Also ich sage jetzt mal nicht nur einen Supercup oder sowas, sondern auch ganz entscheidend eine Ära auch mitgeprägt hat. Und da ist Nico Schlotterbeck definitiv nicht. Was haben wir denn hier noch? Und zwar wieder ein Argument weniger für Schlotti zu verlängern. Das Ausscheiden im Pokal war wieder völlig unnötig. Was ist denn dein Gefühl? Was ist auch dein Gefühl oder das deines Umfeldes, was Schlotterbecks Vertragsverlängerung angeht? In meinem Umfeld schwindet es übrigens, dieses Gefühl, dass er verlängert.
War es nach dem Spiel gegen Bayern, als er diese Zitate gegeben hat. Ich weiß es nicht mehr genau. Da hat er hat letztens irgendwas gesagt und das klang alles sehr nach, dass er Lust und Bock hat. Aber ansonsten, ach Sascha, ich weiß nicht. Ich bin zwar BVB-Fan, aber ich bin ja auch irgendwo noch beruflich Journalist und da halte ich mich ja gerne an Fakten. Und wenn ich jetzt dann immer mit Gefühl komme, aber ich darf ja jetzt auch mal Gefühl haben einfach.
Ja, aber halt dich doch mal an die Fakten. Ist ja auch interessant, weil du dich jetzt
die habe ich ja nicht vorliegen. Ja, ich sitze ja leider nicht mit Kehl und Schlotti in einem Zimmer. Ich würde ja gerne dabei sitzen und ein bisschen Basti besprechen. Das würde ja jeder gerne. Und dann könnte ich dir das auch genauso sagen. Und dann würde ich wahrscheinlich nie wieder dabei sitzen dürfen.
Aber Fakt ist doch, sorry, wenn ich reingrätsche. Fakt immer. Ist aktuell, Borussia Dortmund hat seit 2021 keinen Titel gewonnen. Sie werden auch in dieser Saison mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit keinen Titel gewinnen. ein Spieler wie Nico Schlotterbeck, der jetzt, wie wir festgestellt haben, ja auch nicht mehr Anfang 20 ist, möchte Titel gewinnen. Das ist bei Borussia Dortmund schwierig. Ich sage nicht unmöglich, aber es ist schwierig. Ich würde mich aus ganz vielen Gründen sehr freuen, wenn Nico Schlotterbeck bleibt. Aber ich kann auch verstehen, wenn er sagt, hey, beim FC Barcelona ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich was reiße, deutlich größer als beim BVB. Und da hat sogar eine Meisterschaft noch eine gewisse Wertigkeit im Vergleich zu einer Meisterschaft beim FC Bayern, weil da gibt es ja immerhin noch Real Madrid. Und Atletico gibt es auch noch. Deswegen, in England könnte es für ihn auch ganz spannend und interessant werden. Er könnte vielleicht sehr gut spielerisch bei Man City reinpassen. Er könnte vielleicht auch bei PSG in die Art und Weise, Fußball zu spielen, ganz gut reinpassen. Weiß ich nicht. Das sind die Fakten.
Ja, sportlich mit Sicherheit alles. Ich weiß nicht, inwiefern am Ende auch bei ihm so der Torherz irgendwie mitschlägt, weil ich glaube schon, dass er sich im Verein Borussia Dortmund und mit den Fans von Borussia Dortmund sehr, sehr wohl fühlt. Also das ist, was man so spürt. Du merkst das ja, gerade auch wenn die spielen auf dem Platz, also ne, seine Emotionen, die sind irgendwie nochmal immer greifbarer als die der anderen Spieler.
Ja, absolut.
Das ist auch ein wichtiger Faktor, den man nicht unterschätzen darf. Aber ja, natürlich, am Ende ist er ein Profisportler und Profisportler wollen Titel gewinnen, was man ja dann auch alles verstehen kann. Und dann bin ich dann ganz auch bei deiner Argumentation.
Hier habe ich was sehr Interessantes, und zwar, ich glaube, das könnte eine spannende Debatte werden. Mir fehlt die Risikobereitschaft, mal einen Schritt zurückzugehen und danach wieder zwei Schritte nach vorne zu kommen. Jahrelang verwaltet der BVB nur noch keinerlei Ideenreichtum und Fantasie bei Transfers. Der BVB war immer dann am stärksten, wenn man mal etwas anderes gemacht hat. Der Fußball ist nur noch okay bzw. solide, aber es fehlt die Fantasie, dass da in naher Zukunft nochmal etwas Großes, Erfolgreiches entstehen kann. Man war ja auch noch voller Fantasie, als Jürgen Klopp längst weg war. Da hat man auch nochmal Spieler geholt, die dann komplett durchgestartet sind, wie Jadon Sancho, wie Jude Bellingham, wie Erling Haaland, bei dem man allerdings auch wahrscheinlich bei allen relativ früh sehen konnte, dass die irgendwann absolute Weltklasse sind. Gut, bei Sancho hat das jetzt ein bisschen gestockt in den letzten Jahren, aber generell hat er natürlich beim BVB sehr, sehr gut funktioniert. Glaubst du auch, dass es sinnvoll wäre, vielleicht mal ein, zwei Schritte zurückzugehen, um dann wieder durchzustarten? Da kommen wir wieder zurück zu dem Thema alte Zöpfe abschneiden.
Kannst du nicht, glaube ich. Ich glaube, kannst du nicht, weil wenn du in dieser Maschinerie moderner Profifußball zwei Schritte zurückgehst, dann fällst du vier Schritte ab. Du kannst nicht dir das gönnen und sagen, boah, ich mache mal eine Saison im Mittelfeld und verzichte vielleicht sogar mal auf international und baue mir da was Neues auf, um dann wieder gestärkt zurückzukommen. Das funktioniert nicht, weil dir hinten raus einfach die Kohle fehlen wird.
Ja, dann kannst du ja gar keine Talente mehr leisten.
Natürlich kannst du dir Talente leisten, aber du kannst ja jetzt nicht komplett umkrempeln und sagen, ja, dann gucken wir uns das mal an. Also wie soll das funktionieren? Das ist ja das gleiche Argument, wie manchmal Leute sagen, ja, die Schalker, die sollten mal lieber noch ein Jahr in der zweiten Liga bleiben, dann sind sie nächstes Jahr gewappnet für die erste Liga. Also wenn du da unten bist, musst du gucken, dass du schnell wieder hochkommst. Also das funktioniert nicht.
Ja, das sieht ja aktuell ganz gut aus. Dann würde es nächstes Jahr auch wieder ein Derby geben. Das ist ja
Oder machen wir eine Derby-Sonderfolge, bitte. Dann möchte ich mich jetzt schon zu einladen.
Aber jetzt, das Schöne daran ist, Maho, dass das dann sechs sichere Punkte für Borussia Dortmund sein sollten.
Ja? Auf jeden Fall.
Ja, weil gegen Aufsteiger hat ja diese Saison auch schon funktioniert. Ja, sollte kein Thema sein. Was haben wir denn hier noch? Ich scrolle gerade ein wenig durch. Hier wird gefragt, ob ich meinen Platz zur zweiten Hälfte bekommen habe. Ja, den habe ich bekommen, aber halt leider nicht früh genug. Ich hätte schon noch gerne mehr live im Stadion gesehen, aber es war einfach nicht machbar. Ich muss auch jetzt gleich wieder in die Halle. Ja, also es kann sein, dass die Folge heute nicht schon um 18 Uhr online geht, sondern vielleicht erst um 19 oder 20 Uhr. Das werdet ihr dann natürlich längst festgestellt haben. Aber das Ende der Sendung naht. Aber ich möchte definitiv noch ein paar Fragen mit reinnehmen. Hier kommt auch etwas rein, was ich eben vermutet hatte. Meine Frage wäre diesmal, gefühlt haben wir diese Saison noch nicht einmal mit derselben Startaufstellung gespielt. Rotiert Kovac zu viel?
Ich sag ja, da sind wir wieder dabei. Der ist so nah dran, können wir und kann jeder noch so selbsternannte Experte oder vielleicht auch echte Experte, wenn sie draußen rumrennen, kann nicht so nah dran sein, um das zu bewerten, weil der Kovac hat mit seinem ganzen Trainerteam hat der Daten vorliegen und Eindrücke aus dem Training und sonst woher, die wir nicht haben. Und deswegen finde ich das immer ganz, ganz, ganz schwierig und fast schon vermessen. Es gibt so ein paar Sachen, da kann man denken, boah, das war jetzt zu früh, da hat er zu spät gewechselt. Ja, das erkennst du auch, wenn du auf der Tribüne stehst oder wenn du vor dem Fernseher sitzt. Aber so pauschal möchte ich das nicht, dass man sich darauf festlegt.
Kann ich nachvollziehen, absolut. Was denkt ihr über folgende These? Wir haben schon lange kein Mentalitätsproblem mehr, wir haben ein Qualitätsproblem. Unser Kader ist nicht mehr besser als der von Leverkusen oder Leipzig. Und verantwortlich sind die Bosse, die den Kader über Jahre trotz viel Geld verschlechtert haben und unterschiedliche Trainer ohne langfristige Strategie verpflichtet haben.
Bin ich dabei, zumindest bei dem ersten Teil. Also ich glaube, diese Hörerfrage oder diesen Hörereinwurf, den muss man ein bisschen zweiteilen. Bei dem ersten Teil bin ich auf jeden Fall dabei und da sind wir wieder da, was wir anfangs gesagt haben, dass man vielleicht jetzt mal in dieser neuen Wirklichkeit ankommen muss, in der neuen schwarz-gelben Wirklichkeit, dass man nicht mal immer zwangsläufig um Titel mitspielt oder dass man nicht zwangsläufig Titel gewinnt. Mitspielen, ja, kann man immer mal. Ich meine, wie gesagt, haben wir jetzt früh festgestellt, die Saison wird sehr, sehr schwierig. Aber dass man sich daran gewöhnen muss. Und dass das dann kaputt gewirtschaftet wurde, boah, ja, manche Entscheidungen waren sicherlich fehlerhaft, aber hinterher ist man dann auch immer schlauer. Oder wie sagt Niko Kovac, hat er zuletzt gesagt auf APK? Nach der Schlacht ist jeder General. Finde ich super, den Spruch. Den werde ich in meinen aktiven Wortschatz aufnehmen. Den finde ich wirklich klasse. Am Ende weiß es dann immer und es hätten ja auch andere einschlagen können, ne? Also das ist ja immer so, ne? Du steckst ja nicht drin, klar, schon irgendwie. Und dann hattest du auch jetzt viel Glück mit vielen Spielern und ebenso dann auch mit Trainern. Ja, ein Jürgen Klopp, der hätte auch nicht funktionieren müssen. Das war nicht von Anfang an klar, dass das funktioniert. Ja, dass das funktioniert mit seiner jungen Mannschaft, das war auch nicht klar. Das ist passiert. Und deswegen würde ich da jetzt auch nicht abschreiben, lasst uns mal abwarten, wer weiß, was noch passiert. Ja, wenn die Schalker erstmal wieder oben sind, dann schießen wir uns gegen Schalke zur Meisterschaft. Von daher ist doch alles gut.
Am letzten Spieltag zu Hause. Ja.
So, ja.
Oder noch besser auswärts, weil Auswärtssiege sind schön. Deswegen wäre das natürlich das perfekte Ende einer noch besseren Saison. Beantworte doch mal folgende Frage, bitte einfach nur mit Ja oder Nein. Wird Niko Kovac seinen Vertrag bei Borussia Dortmund erfüllen?
Ja.
Ich glaube es aktuell auch. Und das, was wir in den letzten Minuten dann auch besprochen haben, dass die Qualität im Kader nicht mehr so viel besser ist als bei Leverkusen oder Leipzig oder vielleicht sogar nur auf Augenhöhe, sorgt dann eben dafür, dass es eben diese Highlights dann auch nicht mehr so oft gibt. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt auch diese krassen Aussetzer nicht mehr. Ja, also dieses 1-4 bei City ist jetzt das einzige Spiel in dieser Saison, wo Borussia Dortmund krass unterlegen war. Sonst gab es das nicht.
Und auch da muss man es dann einfach mal hinnehmen. Dann ist man halt mal unterlegen. Ja, das kommt vor. Es gibt halt immer Mannschaften, die sind besser. Das ist so, sonst würden wir diesen Sport nicht so abfeiern.
Elfmeter? Gestern ja oder nein? Emre Can hatte eine klare Meinung für ihn, was ein Elfmeter für mich auch.
Für mich auch. Darf ich wieder nur mit Ja oder Nein antworten?
Nein, diesmal darfst du auch ein bisschen
länger antworten. Weil definitiv für mich Elfmeter. Ich habe jetzt nochmal, der Schiri hat es nochmal gesagt, das kann ich auch nachvollziehen, was er gesagt hat, aber ich bleibe dabei Elfmeter, weil ich habe es von der Südtribüne aus gesehen, das heißt, ich habe gesehen, wie der Gegner hinter Choupo-Moting hing, ja, und diese Sicht war ganz klar Elfmeter und der Schiri war ja auf der anderen Seite und für ihn sagte er, sah das so aus, ja, der wäre an den Ball eh nicht mehr rangekommen und das Halten war nicht klar genug und dann ging der Kopf von Choupo-Moting wohl hoch und er hätte dann irgendwie gemerkt, oh, den Ball kriege ich eh nicht mehr, ich falle mal hin. Ey, kann sein, klar, aber musst du auch annehmen, dann als Stürmer so ein Ding, das ist dann der Klassiker, wenn einer hinten dran hinkt. Aber für mich ist es ein Elfmeter, lege ich mich fest, ja. Und das sage ich mit voller Inbrunst mit meiner schwarz-gelben Brille. Und wenn ich die abnehme, dann bleibe ich immer noch dabei, dass das Elfmeter ist.
Ja, ich lasse meine Brille besser mal auf, sonst kann ich die weiteren Hörerfragen nicht lesen. Für mich war es auch ein glasklarer Elfmeter und deswegen war es auch eine klare Fehlentscheidung. Und da hätte ich mir dann gewünscht, dass der Videoassistent entsprechend eingreift. Jetzt kommen wir zu Serhou Guirassy. Habe ich ja eben schon gesagt, also vor mehr als einer Stunde gesagt, dass wir über den auch noch sprechen wollen. Die Körpersprache von Guirassy ist mittlerweile sehr destruktiv. Er isoliert sich, er zieht den Fokus auf sich, aber nicht durch sein Spiel. Während des Spiels wirkt er nicht hundertprozentig präsent. Pässe kommen zu spät, die Ballverarbeitung ist unsauber, der Abschluss ist fahrig. Wie sollte man damit umgehen?
Ich habe es die ganze Zeit versucht zu verhindern. Ich glaube, bei der Fan-Thematik und so sind wir polemisch geworden. Aber jetzt werde ich nochmal polemisch, weil ich würde mit dem als Mitspieler nicht klarkommen. Und das habe ich schon länger. Also wirklich, ich freue mich immer, wenn der Tore für uns schießt. Und ich glaube, oh, das ist mit Sicherheit ein netter Kerl. Aber auf dem Platz finde ich den ganz, ganz grausam. Und ich würde mit dem nicht klarkommen. Ne? Weil wirklich, sobald er irgendwie einen Pass nicht geht, wie er den will, der hat eine Körpersprache, der ist am Meckern. Ich kenne keinen Borussen, der aktuell auf dem Platz mehr diskutiert als er. Da hatten wir jetzt auch schon diese unsäglichen Elfmeter-Diskussionen. Das fand ich einfach nur peinlich, ja, dass sie da vorm Punkt sich um den Ball streiten. Das geht gar nicht. Und jetzt noch die Nummer mit dem Anschlag. Ey, also ich komme ja aus dem Handball ursprünglich, wie du ja auch. Und da gilt es, das ist aber auch ein Gesetz, was auch im Fußball gilt und in jedem anderen Mannschaftssport, der Trainer, der hat das letzte Wort während des Spiels, ja. Und du kannst danach, unter vier Augen, kannst du alles quatschen, ja. Bei uns ist es vielleicht dann das Bierchen in der Kreisliga. Ich weiß nicht, was die Jungs dann da trinken, irgendwelche Elektrolyte oder so und dann unter vier Augen quatschen oder vielleicht auch mal ein Bierchen. Und dann kann man sowas ausrollen. Aber nicht so, ja. Und schon gar nicht, wenn 81.000 Leute auf dich gucken und 18 Kameras aus jedem Blickwinkel und dann verweigerst du deinem Trainer den Handschlag. Und das ist ja dann wirklich nur diese Kirsche obendrauf. Also sorry, geht nicht. Geht wirklich nicht. Da rede ich mich jetzt mal in Rage. Weil macht mich auch irgendwie sauer. Also kein Jahr haben sowas.
Ich kann es gut nachvollziehen. Ja. Ich glaube, dass er in der kommenden Saison sowieso nicht mehr für Borussia Dortmund spielen wird. Und das wissen irgendwie alle.
Das denke ich auch, ja.
Ja. Trotzdem finde ich, sollte man als Sportler auch eine gewisse Form von Ehrgeiz haben. Also ich will nicht sagen, dass er nicht ehrgeizig ist.
Ja, manchmal zu ehrgeizig eher, glaube ich. Ja,
ja,
irgendwie eine Körpersprache. Aber es geht in die falsche Richtung. Also dann muss er definitiv an sich arbeiten. Und er ist jetzt auch nicht mehr der junge Kerl. Er ist jetzt nicht mehr der 17-Jährige aus dem Nachwuchsleistungszentrum, der mal irgendwie wütend auf den Rasen stampfen kann. Er, das ist ein erfahrener Kicker, ja. Also.
Ja, ich finde, dass Kovac das nach dem Spiel in Leverkusen noch sehr gut moderiert hat in den Aussagen. Bei einigen Fernsehsendern bzw. in der Pressekonferenz hat er das, glaube ich, sehr, sehr geschickt gelöst. Gerassi ist ja auch zu ihm hingegangen, hat sich auch entschuldigt. Nun gut, jetzt ist es so, wie es ist. Er wird noch ein halbes Jahr der Stoßstürmer Nummer 1 von Borussia Dortmund sein. Und dann gibt es ja die Gerüchte um Aslani, dass der eventuell zu Borussia Dortmund kommt. Ich glaube, das wäre für alle Beteiligten keine so schlechte Lösung. Ja, erstmal deutlich günstiger, man kann da noch mehr einnehmen, als man ausgibt und so weiter und so fort. Was haben wir hier noch? Warum gibt es hier so viel Verdruss nach der stärksten Saisonleistung? Ich sehe eine aufsteigende Tendenz in den letzten zwei Wochen. HSV noch Katastrophe, Villarreal okay, Leverkusen auswärts gut, gestern sehr gut, vor allem spielerisch und kämpferisch.
Ja, aber nach einem K.O.-Spiel kannst du dich über eine kämpferische Niederlage nicht freuen.
Nein. Ja,
kannst du nicht. Deswegen, ich glaube, das ist es. Und weil viele einfach die Sehnsucht hatten. Sehnsucht nach DFB-Pokal, nicht nur nach dem Finale in Berlin, sondern auch einfach DFB-Pokal und noch eine Runde vielleicht im Stadion live zu erleben. Ich glaube, das ist es einfach.
Jetzt kommen wir wieder zu einem meiner Lieblingsthemen. Adeyemi, der größte Blender-Fußballer überhaupt. Seine fehlende Klasse konnte man im Pokal bei den vergebenen Riesenchancen wunderbar sehen. Dazu charakterlich niemand, den man im Verein haben möchte. Wann wird er endlich verkauft? Naja, im Sommer.
Höchstwahrscheinlich im Sommer, wobei ich da überall nicht mitgehen würde. Ich finde den klassischen Jungen.
Also ich bin immer wieder erstaunt, wie maximal die Meinungen zu Karim Adeyemi auseinandergehen.
Ja. Ich meine, der hat seine Ecken und Kanten und der hat mit Sicherheit auch einige Flausen im Kopf. Aber ich finde ihn witzig, ich finde ihn nett. Ich weiß, ich war damals bei seiner Verpflichtung, weiß ich noch, da war ich am Trainingsgelände am Platz und das ist ja ganz häufig, dass sie sich dann abschotten und dann gibt es einfach mal auch so Tricksereien oder so, dass sie dann irgendwie auf der Rückbank legen, die Spieler und so. Und der war relativ offen und da waren dann so Kinder und so und die riefen, hey Karim, ne? Und er kam sofort, ja, der ist gar nicht erst in die Geschäftsstelle, er kam sofort, hat da Autogramme gegeben, er ist ein netter Junge, so, ne? Ja, klar, macht ja auch manchmal vielleicht komische Sachen, aber machen wir doch alle, oder?
Und kann ich als Unbeteiligter natürlich nicht zu sagen.
Ah, gut, wir sind nicht ganz so schnell wie er. Aber.
Ja, also ich habe mir noch keinen Muskel gerissen. Ja, das kann ich sagen. Ich habe natürlich auch kaum welche. Von daher, das ist der Punkt.
Nein, aber ich finde ihn gut. Ja, ich finde es auch schade, wenn er weggeht. Ich gucke dem gerne auch zu einfach.
Er ist natürlich höchst spektakulär. Ich glaube, dass er einfach spielerisch schon limitiert ist und die eine Situation Ja, da muss er den Ball nicht nach rechts unten schieben, sondern nach links oben reinknallen. Und
ich denke auch, ja. ich hab's heute nochmal in den Highlights gesehen. Das war direkt mein erster Gedanke auch im Stadion. Ich habe mir heute nochmal die Highlights angeguckt und da sieht es so aus, weil du relativ die Sicht hast wie er auch in einer Einstellung. Du siehst, dass ein Leverkusener da schon angerauscht kommt. Oder den Anblick siehst du relativ spät. Und die logische Folge wäre gewesen, nach links oben zu schießen, ja. Aber damit, da stand auch schon der Leverkusener, der eine. Wir müssen auch fair bleiben. Das geht alles mit so einem Tempo. Also da muss er auch erstmal verarbeiten. Aber ja, er macht es auch hauptberuflich. Natürlich muss er das besser aufs Tor kriegen, bin ich auch dabei. Aber müsste jetzt auch nicht alles schlecht machen. Also.
Nee, aber Maro, da sind wir wieder bei dieser Qualitätsdebatte, die wir eben geführt haben.
Definitiv, ja, definitiv.
Das ist einfach so. Also ja. Wenn er besser wäre, dann würde er diese Dinge machen.
Dann würde er den machen, genau, ja. Definitiv. Ne? Oder Brandt hätte den anderen da gemacht. Klar, auf jeden Fall. Da sind wir genau wieder bei dem Thema.
12 Ecken, 0 Torgefahr. Was macht dieser Standardtrainer? Also die Ecken waren teilweise wirklich, also die ich ja dann auch noch im Stadion gesehen habe, die waren wirklich verheerend. Also überhaupt gar keine Torgefahr, null, nichts. Haben wir denn keinen Spieler, keinen einzigen verfluchten Spieler in diesem Kader, der irgendwie mal eine gefährliche Ecke schießen kann?
Also ich hasse eine kurze Eckenvariante, finde ich ganz schlimm. Aber ich habe sie mir gestern dann doch auf ein paar Mal gewünscht, dass sie mir dachte, boah, hol dir einfach einen ran und dann spiel den meinetwegen nochmal viermal da irgendwie hinten rum und dann lass den Groß sich den nochmal zwei, dreimal zurechtlegen, bevor er dann eine Flanke schlägt, irgendwie da so eine Halbseite aus dem Halbfeld, aber alles besser als die Ecken. Ja, ich weiß nicht, der Plan. Ich hatte das Gefühl, die sollten so ein bisschen, die sollten relativ flach und mit Zug sollten die, glaube ich, kommen, weil Leverkusen da auf sehr eng gestaffelt stand. Aber das hat halt nicht geklappt. Und wenn du die Spielertypen nicht hast, die Flanken nicht so schlagen können oder die Ecken, dann musst du halt was anders machen, ne? Das ist halt ganz einfach.
Sagen wir mal so, wenn du in dieser Statistik so dominant bist und am Ende stehen bei dir im Prinzip nach Ecken keine Torchancen, dann machst du irgendwie was falsch.
Ja, ja,
und
richtig.
Da erwarte ich mir ein bisschen mehr, keine Ahnung, etwas Kreativität, vielleicht mal eine andere Variante, nicht immer zum Torwart oder weg vom Torwart gezogen, sondern da auch mal ein bisschen mehr Varianten. Da muss Borussia Dortmund besser werden. Zum Abschluss erstmal nochmal vielen Dank, liebe Leute, für viele tolle Hörerfragen. Ich hoffe, ich habe sehr gut variiert. Bei der Auswahl ist ja nicht immer ganz so einfach. Ein paar Sachen wiederholen sich natürlich, aber trotzdem versuche ich das entsprechend dann einzubauen. Am Sonntag gegen die TSG Hoffenheim. Das ist ein Name, den Fans in Dortmund nicht so sonderlich mögen. Ja? Fakt ist aber, die spielen gerade einen erfolgreichen Fußball. Und auch wenn es nicht der schillernde Name ist, eines großen Traditionsvereins, das ist eine schwere Aufgabe. Das sollte man nicht unterschätzen. Und da muss Borussia Dortmund eine Top-Leistung auf den Platz bringen, damit sie am Ende diese Partie gewinnen können. Ja, alles klar. Ich merke schon, du nix. Aber möchtest gar nichts mehr dazu sagen. Ja.
Nee, ich bin schon wieder bei dir. Ja, wir sind dabei. Das ist, also, was willst du von mir hören? Ne? Dass diese Hoffenheim 4-0 abschießen, wird nicht passieren.
Also ich würde es nicht ausschließen, dass es passiert.
Oh, weiß nicht.
Aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass es passiert. Das ist so ein Gegner, der ist zum aktuellen Zeitpunkt, finde ich, maximal unangenehm.
Ja, definitiv. Könnte auch ein ganz schlimmes Spiel für den Zuschauer werden. Das könnte auch noch passieren. Also ja. Nicht nur vom Ergebnis her, sondern auch, dass du 90 Minuten dir deinen Krampf anguckst. Und das ist da definitiv mit drin.
Ich hoffe sehr, dass es beim Handball so läuft, dass ich es zeitlich hinkriege, fast das komplette Spiel zu gucken. Ja? Denn das liegt jetzt für mich von der Anschlusszeit ein bisschen günstiger als das gestern. Schönen Gruß übrigens nochmal an den Deutschen Handballbund. Mir wurde versucht, mit ganz vielen Argumenten zu erklären, warum das Spiel der deutschen Handballerinnen nicht um 18 Uhr angefangen hat, sondern erst um 20.30 Uhr, wo ja alle anderen Spiele um 18 Uhr beginnen. Von daher, beim nächsten Mal kann man nicht irgendwie pokern, dass der BVB vielleicht vorher ausscheidet oder auswärts spielt oder mittwochs spielt. Man muss immer damit rechnen, dass es genauso kommt, wie man es nicht gebrauchen kann. Ja, dementsprechend. Ich war not amused, habe dann aber immerhin noch 20 Minuten Anlaufen auf ein Tor gesehen und leider keinen späten Ausgleich und eine Verlängerung. Maro, was machen wir jetzt mit dieser schwarz-gelben Runde? Sollen wir die umbenennen in mahomische Runde, also im Prinzip harmonische?
Harmonische.
Ja.
Ja, finde ich ganz nett.
Ja, aber wir brauchen beim nächsten Mal, wenn du da bist, brauchen wir ein bisschen mehr Debatte noch. Ja,
wir brauchen mehr Debatte und vielleicht nächste Mal, dann lass uns das mit mehr Vorplanung machen und dann treffen wir uns da, wo wir uns sonst immer auch eigentlich treffen, nämlich in irgendwelchen Kneipen und dann holst du mir ein Meter Bier und dann haben wir eine Debatte.
Ja, und dann machen wir das so draus, dass die Leute noch für, ich sag mal, Minimum 50 Euro pro Eintrittskarte da ihren Beitrag leisten.
Oder ein Meter Bier für mich.
Oder, okay, 100 Leute, alle 50 Euro Eintritt pro Person, du kriegst ein Meter Bier und ich steck das Geld ein.
Fände ich nur fair.
Ja, es wäre eine ganz, ganz, ganz lockere Nummer, würde ich sagen.
Solide Rechnung.
Spaß beiseite. Ich plane das, aber erst fürs neue Jahr. Ihr wisst das, gerade gibt es ein Handballturnier bei den Frauen. Im Januar gibt es ein Handballturnier bei den Männern. Deswegen habe ich da ein bisschen was zu tun. Falls ihr übrigens dieses Format unterstützen müsst ihr natürlich nicht. Möchtet, so ist es richtig. Schaut vorbei auf schwarzgelberunde.de. Da findet ihr Informationen dazu, wie ihr das machen könnt. Aktuell per PayPal oder per Direktüberweisung möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bei allen bedanken, die das bislang getan haben und auch regelmäßig tun. Ihr könnt das einmalig machen, ihr könnt das monatlich machen. Den Betrag legt ihr natürlich selber fest und ihr helft, dass dieses Format auch weiterhin bestehen bleibt. Und ich suche immer noch jemanden oder einen Sponsor oder zwei oder drei, der das Ganze auch dauerhaft finanziell auf sichere Beine stellt. Denn aktuell mache ich das sozusagen in meiner Freizeit. Und auch solche Kandidaten können sich gerne bei mir melden. Oder vielleicht kennt ihr ja auch jemanden, der helfen und unterstützen möchte. Gar kein Problem. Einfach eine E-Mail schreiben an info@schwarzgelbe-die-rund. Nochmal. Ich höre mich nämlich da immer ein bisschen zeitverzögert über dein Handy. Ich hoffe, dass das in der Aufnahme funktioniert hat, aber es wird schon irgendwie geklappt haben. Also info@schwarzgelberunde.de. Nochmal vielen Dank an dich, Maho. Vielen Dank an alle da draußen und bis zur nächsten Woche. Tschüss.
Mach's gut. Danke dir. Ciao.